Aber ich glaube, das größere Learning war wirklich, dass es so viel besser ist für den Kunden, wenn man quasi den ganzen Job macht. Und das ist auch so ein bisschen das größeres Thema, was man jetzt zurzeit mit den AI-Companies sieht, dass man eben nicht nur Software verkauft, sondern quasi Ergebnisse quasi verkauft, ja, anstatt Software. Also man hat schon gemerkt, da ist schon eine enorme Aura so in so einem Meeting. Klar. Ich habe dann präsentiert, was ich quasi gemacht habe über die letzten paar Monate. Ja. Also ich war auch nicht so lange dort. Also ja, ich habe mit ihm gearbeitet und ihn dann sagt nur so, ja, ich habe dann irgendwie gesagt, ja, das kommt jetzt nicht in diesem Update, das kommt irgendwie erst dem nächsten, weil wir noch Sachen machen. Denn wieso hast du noch 2 Tage? Machst du das noch in diesem Update? Und ich so, okay, kann man jetzt auch nicht widersprechen.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Also ich lege mich mal fest, unser heutiger Gast, der Florian Jüngermann, von dem werden wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich noch so richtig viel hören. Florian ist nämlich erst gerade mal 25 Jahre alt und er hat wirklich so den Traumlebenslauf eines jeden Silicon Valley Menschen, wie man sich das so ein bisschen wünscht. Top-Abitur in Deutschland, dann zwar erst noch in München studiert, aber dann ging es richtig los. Harvard, Master. Und ja, und dann natürlich ab in Silicon Valley, erst bei Tesla gearbeitet, dann auch direkt irgendwie mit Elon Musk da einige Interaktionen gehabt, die erzählt er dann auch gleich ganz nett im Podcast. Und der eigentliche Wahnsinnsweg ist eigentlich danach passiert. Vor 2 Jahren, wahrscheinlich so munkeln wir, bei einem Hackathon, den ich organisiert habe, die Firma gegründet. Die denken sich so ein bisschen die ganze Nutzerforschung neu aus da. Haben sie jetzt gerade vor 2 Wochen 27 Millionen Dollar geraced. Und zwar nicht von irgendjemandem im Valley, sondern von Sequoia Capital. Und ja, die Jungs, die gehen so richtig ab. Dazu ist er nicht nur super schlau, war irgendwie bei Mathe- und Programmier-Olympiaden schon ganz früh dabei, sondern ist auch noch einer der sportlichsten Typen, fährt schneller Rennrad als jeden, den ich hier in San Francisco kenne, sieht auch noch top aus. Also was will man mehr? Ein Gründer, wie es im Märchenbuch steht, hier im Silicon Valley Update. Auf geht's. Moin, Florian.
Hey. Cool, hier zu sein.
Ja, grüß dich. Sag mal, ich habe das ja gerade schon angekündigt, ne? Tesla, Harvard, dann 27 Millionen geraced und du kommst halt aus irgendeinem kleinen Dorf und das ist so ein bisschen so eine, so ein Thema bei mir im Podcast, dass einfach viele Leute irgendwie aus den Dörfern hier nach San Francisco kommen. Also was machen die in diesen Dörfern, dass du da rauskommst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht. Und es ist auch, ist eine interessante Geschichte. So mein, also aus meinem Umfeld. Du kennst ja wahrscheinlich auch, die meisten Leute aus der Umgebung sind immer noch dort. Meine Eltern kommen auch aus der näheren Umgebung, sage ich mal. Mhm. Aber dann gibt's trotzdem noch, und das ist vielleicht auch so ein Ding, wo man sich dann gegenseitig irgendwie ansteckt, dass einer von meinen engsten Freunden aus der kleinen Stadt Mayen übrigens in Rheinland-Pfalz jetzt auch hier in San Francisco ist. Und es ist, wie gesagt, es ist eine kleine Stadt, es ist nichts Besonderes, kein irgendwie Elite-Gymnasium oder irgend sowas. Aber es ist wahrscheinlich dann auch dadurch, dass wir uns beide so zusammengearbeitet haben und beide immer hierhin wollten, hat es durch unterschiedliche Wege dann im Endeffekt geklappt.
Ja, es ist interessant, ne? Weil es gibt ja so ein paar Städte, wo man dann auch so ganze Gründernetzwerke, die es irgendwie gibt, die sich entstanden haben. Es ist so wie wenn 3 oder 2 Brüder irgendwie Golf spielen und sich gegenseitig battlen und dann immer besser werden und dann sind sie nachher, oder diese Basketball-Brüder, die jetzt in der NBA sind. Ja. Aber ich finde es halt schon interessant, dass halt besonders aus kleinen Orten echt viele Leute hier sind und jetzt nicht unbedingt aus Hamburg oder München oder Berlin. Vielleicht ist halt dann doch irgendwie, dass man sagt, okay, ich habe hier so viel Opportunity, warum soll ich nicht in Hamburg bleiben?
Ne? Also eine Sache ist auch so ein bisschen breiter gefasst. Es gab nicht so viele andere Sachen zu tun, außer halt irgendwie am Rechner zu sein und zu programmieren und nicht so viel Ablenkung. Was man vielleicht in einer größeren Stadt anders, ist vielleicht dort anders, aber gerade auch so, wenn ich jetzt hier in den USA bin, die amerikanischen Schüler, die dann in Highschool schon irgendwie super hart bis mitternachts arbeiten müssen, um irgendwie eine gute College-Application zu machen. Bei mir war es halt so, Hausaufgaben habe ich so gut wie nie gemacht, weil ich eigentlich ganz gut durch die Schule gekommen bin und hatte dann halt sehr viel Freizeit. Also gerade rückblickend halt sehr viel Zeit und die habe ich dann ja nicht immer super effektiv, aber viel Zeit verbracht, Sachen auszuprobieren, zu bauen und so weiter, was dann vielleicht auch in dem kleinen Dorf dir dann in dem Fall hilft, weil es dann man einfach viel tiefer gehen kann als vielleicht jemand, der immer ganz viele andere Sachen zu tun hat in der größeren Stadt vielleicht.
Interessant, auf jeden Fall. Du hast ja erzählt, deine Eltern sind beide Mathelehrer gewesen. Ja. Das heißt, der Weg in die Informatik sozusagen war da so ein bisschen vorgezeichnet.
Ja, in einer gewissen Weise, ja. Also genau, sie sind beide Mathe- und Sportlehrer. Sie waren interessanterweise nie so, dass sie mich irgendwie sehr gepusht haben. Irgendwie, du sollst jetzt irgendwie Wettbewerbe machen. Sie waren eher so ein bisschen so, ist okay, du, genau. Machen jetzt kein Homeschooling und erzählen dir schon irgendwie was in den nächsten Jahren in der Schule lernen wirst. Du sollst selber in der Schule lernen und dann mit deinen Klassenkameraden zusammen sein und so. Aber natürlich schon wahrscheinlich so das Interesse schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Kann schon gut sein.
Aber ich meine, hast du nicht irgendwie so einen Push bekommen? Ich glaube, du hast irgendwas mal von so einer Mathe-Olympiade, glaube ich, gehört oder so durch deine Eltern. Man wird ja schon irgendwie ein bisschen wird man ja immer beeinflusst so von seinen Eltern.
Also ich glaube, das hat auch wirklich so die Mathe-Olympiade wahrscheinlich so, wie alles angefangen hat. Also ich glaube, das war so in der 8. Klasse. Habe ich so Mathe-Olympiade zum ersten Mal mitgemacht. Das ist so ein Schulwettbewerb, für die es nicht kennen. Aber es war zumindest bei unserer Schule recht groß, haben einigermaßen viele Leute mitgemacht. Also zumindest so 1-2 Leute pro Klasse. Also wurde zumindest offen angeboten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern jetzt gesagt haben, du musst da mitmachen oder so, aber ich war schon von immer da sehr interessiert, dass irgendwas Spannendes, wie gesagt, es gab nicht so als viele andere Sachen, habe ich mitgemacht und dann ja auch mit der Zeit dann irgendwie einigermaßen erfolgreich gewesen in den Mathe-Olympiaden. Und das war dann auch so ein bisschen der Weg, wie ich dann nachher zu den Informatik-Wettbewerben gekommen bin und dann, was mir dann nachher auch quasi ermöglicht hat, hier in die USA zu kommen.
Okay. Und sag mal, und dann ist das so 1-0 Abitur und du hast alles gut gekonnt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, mir ist die Schule schon recht leicht gefallen, muss ich sagen. Also, wie gesagt, hatte nicht so viel Zeit gewendet, um zu lernen. Es ist mir recht leicht gefallen, das zu machen. Das heißt, gute Gene. Ja. Ich hatte auch immer... Ich fand es auch eigentlich immer recht spannend zu lernen. Also es gab auch viele Leute, die dann irgendwie Schule halt generell nicht gemacht haben. Ich meine, ich war auch nicht immer der größte Fan von allen Hausaufgaben und allen Sachen, aber also generell, ich wünschte, ich, also auch in anderen Fächern, ob es jetzt in Geschichte ist oder so, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so gut in Sachen auswendig lernen oder ich vergesse Sachen irgendwie sehr schnell, aber an sich finde ich Sachen sehr interessant. Also deshalb hat mir Schule eigentlich auch ganz gut gelegen.
Und du hast gerade gesagt, die Olympiade hat dich in die USA gebracht. Erzähl noch mal ganz kurz diesen Weg. Also du hast dich da wahrscheinlich inspirieren lassen von anderen Leuten. Ist man dann irgendwie international unterwegs? Fliegt man dann irgendwo hin nach Las Vegas und so ein Convention Center? Wie läuft sowas ab?
Ja, die Story ist so, also ich kann noch mal da anfangen mit den Mathe-Wettbewerben. Also ich war da so einigermaßen erfolgreich. Ich war, glaube ich, zweimal in der Bundesrunde von der Mathematik-Olympiade. Dann habe ich aber zeitgleich auch das Programmieren entdeckt. Und die Story da ist so ein bisschen... wir hatten diese, vielleicht kennst du diese Lego-Roboter, die man so programmieren kann mit so einer Drag-and-Drop. Hatte ich damals nicht, hatte so die deutsche Version davon, Fischer Technik. Ich weiß nicht, ob das... also die deutsche Version, die objektiv, glaube ich, einfach schlechter ist, aber naja. Die hatte ich auf jeden Fall zu Hause und da konnte man so programmieren mit so einem Drag-and-Drop Sachen, so einfache Sachen. Aber ich hatte irgendwie immer vor, was Komplizierteres zu machen oder was... Schon die einfachen Sachen waren irgendwie recht schwierig, da in diesem Drag-and-Drop-Interface zu machen. Und dann habe ich halt eben rausgefunden, okay, man muss dann richtig programmieren können. Dann wollte ich unbedingt richtig programmieren, habe dann meine Eltern gefragt, oh, ich möchte so ein Buch haben über Java. Das war halt dann so, was man halt damals gemacht hat. Ja. Und hatte mir so ein Buch rausgesucht, das war Java ist auch eine Insel. Das ist so ein 1300 Seiten Wälzer, was irgendwie das schlimmste oder das ungünstigste Buch war, was ich mir aussuchen hätte so können. Es hat im Prinzip vorausgesetzt, dass man irgendwie schon C kennt und dann so, ja, das hier ist genauso wie ein C. Und ich so, was ist C? anyway, aber ja, mit vielen Hindernissen irgendwie Java-Programming gelernt und dann fand das irgendwie super, super cool. So dieses Gefühl, man sitzt zu Hause und man kann alles, was man sich vorstellen kann, im Prinzip irgendwie umsetzen selber. Das war von Anfang an so ein sehr spannendes Ding und dann, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, weil halt eben gesagt, das Programmieren fand ich super spannend. Und dann habe ich halt gedacht, sowas, so wie die Mathe-Wettbewerbe, aber halt für Programmieren, für Informatik, das wäre super spannend. Und meine Schule hat das jetzt nicht angeboten, aber es gab halt diesen Bundeswettbewerb Informatik, der auch, glaube ich, immer noch recht klein ist. Den habe ich halt gefunden, das erste Jahr probiert mitzumachen, mir die Aufgaben durchgelesen, eigentlich nur die erste Aufgabe durchgelesen, um ehrlich zu sein. Und das hat mich dann schon so fasziniert. Oh, das war richtig schwierig. Man musste irgendwelche berechnen, ob man irgendwie irgend so ein Trinkspiel, irgendwelche Becher hin und her kippen und ob man irgendein Wasser abmessen kann mit gewissen Größen. Und wirklich Stunden, also ewig das drauf verbracht, das zu lösen. Im Endeffekt hat es nie funktioniert, das Programm hat nie gelaufen, habe nie die zweite Aufgabe gelesen. Und dann war das so für mich schon fast gegessen, so ja, okay, ist wohl vielleicht doch nichts für mich.
Ja.
Und dann das Jahr später, war quasi eine neue Iteration, ich hatte eigentlich schon gar nicht mehr so Lust darauf. Aber dann hatte ein Freund, den ich mal irgendwann bei so einem Mathewettbewerb auch gekannt hat, hat dann gefragt, sollen wir zusammen die erste Runde nochmal probieren oder zusammen abgeben, man kann dann so eine Gruppenarbeit machen. Und ja, okay, klar, können wir noch probieren. Und irgendwie habe ich dann in den Jahren schon so viel übers Programmieren gelernt von den anderen Sachen, die ich halt gemacht habe, dass es mir dann einigermaßen leicht gefallen ist. Oder vielleicht war es auch nur die eine Aufgabe, die mir damals schwer gefallen ist. Und da hat es dann ganz gut geklappt. Und dann bin ich dann durch die Runden der Bundeswettbewerb Informatik durchgegangen. Dann bis zum Bundesfinale gekommen. Und dann dadurch, ist die lange Story, dann über den Bundeswettbewerb Informatik an die Informatik-Olympiade gekommen, was dann auch die internationalen Wettbewerbe sind, also die IOI, die International Olympiad of Informatics, wo dann Deutschland oder jedes Land schickt dann 4 Schüler quasi, die das Land vertreten,
ja.
War dann dort 2018. Es war dann auch in Japan. Also es war wirklich so international auf einmal gereisen und auf einmal lernt man halt eben, also aus diesem kleinen Dorf, wo dann halt die Leute ja auch sehr interessante Sachen machen, aber bis auf meinen einen Freund halt keiner so die wirklichen Ambitionen hat.
Mhm. Oder andere
Sachen. Oder halt andere Sachen halt vorhaben. Also manche haben natürlich auch schon so spannende Sachen gemacht, aber halt niemand, der so in meinem Feld wirklich was gemacht hat. Und auf einmal ist man halt mit den mehr oder weniger, interessantesten Leuten für einen selber zumindest zusammen, hatten Trainingscamps, irgendwie in Berlin und dann hier und dann reist man erstmal mit der Bahn und danach ist man in Japan und in anderen Ländern und lernt dann auch internationale Leute wirklich kennen. Das war auf jeden Fall eine ganz andere Welt und da hat auf einmal gesehen, wow, das ist wirklich richtig cool.
Ja.
Das ist wirklich das, also ich möchte mehr davon haben quasi. Und, wo hat man das? Und habe so ein bisschen die deutschen Universitäten angeschaut. Und mir überlegt, okay, bei welcher Uni habe ich quasi eine ähnliche Umgebung, wo quasi richtig viele super schlaue Leute sind, die super auch ambitioniert sind und so weiter. Und habe so ein bisschen das Gefühl, die meisten Unis in Deutschland sind halt nicht so aufgebaut. Die haben halt dann tausende Studierende. Ja, es gibt dann bestimmt ein paar, die halt auch sehr spannend sind, aber die muss man erstmal finden. Es ist nicht so, dass die Umgebung, die ich da hatte. Und das ist aber halt in den USA ganz anders. Also da hat man halt die Top-Unis, wo dann eben diese Dichte an Leuten, zumindest dachte ich das, ich kann noch mehr darüber erzählen, aber extrem hoch ist. Und ja, das kam quasi dann daher, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte unbedingt in den USA studieren und mich dann auch darüber dann beworben habe.
Okay, und dann hast du fürs Bachelorstudium schon dann gesagt, okay, jetzt gehe ich direkt mal nach Harvard.
Genau, das war der Plan.
Ja.
Gedacht, okay, wo will ich hin? Harvard war immer so der Traum. Es war so die, also ich habe mich immer sehr für das Technische interessiert, aber wie gesagt, ich fand auch die Balance, also gerade die Leute, die ich halt bei den Programmierwettbewerben kennengelernt habe, alle super, super schlaue Leute auf jeden Fall, aber mir hat auch so am Anfang so ein bisschen gefehlt, so die Leute, die auch so ein bisschen die Gesellschaft im Blick haben oder auch sich für andere Sachen auch interessieren können und nicht nur für das Programmieren. Und das war halt so, bei Harvard habe ich gedacht, okay, da sind wirklich die Leute, die sich auch nicht nur für die technischen Sachen interessieren. Von daher war das immer mein Traum da.
Aber wie kommst du da drauf, so durch Filme oder wenn man irgendwie Mark Zuckerberg gesehen hat oder so, The Social Network oder wieso Harvard?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß, dass wir in der, ich glaube, 6. oder 7. Klasse habe ich mal einen Vortrag gehalten in meinem Englischkurs und da habe ich zum ersten Mal über Harvard und MIT geredet. Da hatte ich haben wir das zugewiesen bekommen. Ich hatte mehr oder weniger zufällig Harvard und MIT so, oder ich glaube, es ging irgendwie um Boston und dann habe ich halt das präsentiert in so einer 5-Minuten-Präsentation. Es war nicht viel, aber es war wahrscheinlich damals zum ersten Mal so, das ist schon cool. Das wäre schon. Aber damals habe ich dann nicht wirklich drüber nachgedacht. Das war komplett aus der Welt.
Und gab es dann irgendwelche Stipendien oder wie hast du das finanziert?
Ja, also erstmal, um die Story zu korrigieren. Ich habe mich beworben für einen Bachelor, aber wurde leider nicht angenommen.
Ah, okay.
Also das war quasi der erste Versuch, hat nicht geklappt. Ich hatte nämlich für, also nicht nur Harvard, auch ein paar andere, aber nicht viele, vielleicht so die Top 3, irgendwie noch MIT, Princeton. Ich glaube, Stanford hat mich sogar nicht beworben, weil das Financial Aid war ein bisschen anders gestrukturiert. Also im generell im Undergrad ist es halt dort so, dass man Need, wie nennen sie das?
Need-based oder merit-based, ne?
Genau, Financial Aid haben, also blind. Die machen die Entscheidung unabhängig davon, ob man Financial Aid beantragt oder nicht. Und soweit ich weiß, war das bei Stanford anders. Da war es quasi, wenn man sagt, dass man Financial Aid braucht, hat man quasi niedrigere Chancen.
Dann habe ich gedacht,
ja gut, die Chancen sind generell schon so niedrig. Dann noch Financial Aid. Und dann war es auch noch weiter weg und Stanford, ja, da habe ich mich, glaube ich, damals gar nicht beworben. Ja. Aber jedenfalls für die Schulen, die Unis beworben, hat leider alles nicht geklappt. Ich hatte dann mittlerweile auch schon, ja, es ist halt generell einfach sehr schwierig. Es werden von Deutschland vielleicht so ein paar, wirklich Handvoll Leute nur genommen. Vielleicht sogar auch nur, ja, 1, 2, 3 pro Jahrgang, vielleicht für so eine Uni wie Harvard. Und dann gibt es auch super viele Leute, also super viele spezielle Leute, die sich halt bewerben. Und also in dem Jahr, als ich mich beworben habe, das war auch noch bevor ich mich überhaupt zu der IOI zum Beispiel qualifiziert habe von den Informatikwettbewerben. Das hat dann erst in dem zweiten Jahr, das ist quasi Jahr danach erst geklappt und dann war aber die Werbungsfrist schon vorbei. Naja, jedenfalls das hat nicht geklappt und dann bin ich aber nach München gegangen und habe dort mein Informatikstudium gemacht. Mhm. Das war so ein bisschen die Uni, die zumindest ist wieder sehr die persönliche Erfahrung einfach. Das waren halt ein paar von den Informatik-Olympiaden, da waren in dem Jahr vor mir waren halt einige Leute in München. Also die waren entweder in München oder in Saarbrücken.
Ja.
Das waren so die zwei Unis, die gibt zwar gewisse Gründe dafür, aber da waren halt eben die Leute, die Informatik-Olympiaden gemacht haben. Und das heißt, da war für mich, ich wollte nicht nach Saarbrücken.
Ja.
Das heißt, da bin ich nach München gegangen und habe da studiert, auch mit einem von meinen guten Freunden von damals.
Ja.
Und mich dann nochmal für den Master beworben. Und dann hat es dann auch geklappt, über nach Harvard zu kommen.
Okay, okay. Und dann bist du, das war dann 2020 oder so? Oder wann bist du hier rübergekommen?
Genau, so das war dann 2021.
Ah, während der Pandemie noch, okay.
Es war genau das erste, es war wirklich so, in Deutschland war noch alles Lockdown und alles dazu, die Unis waren noch remote. Ich habe dann noch mein Tutorium über Big Blue Button gemacht. Und dann war es quasi genau der Sommer, also im Herbst haben wir dann angefangen. Und das war jetzt auch für Harvard das erste Mal, dass sie überhaupt Studenten wieder an die Uni gelassen haben,
ja,
mit Masken und dreimal die Woche testen und,
ja, ja, ja,
und so weiter. Und ich glaube, in Deutschland war damals noch nichts wieder in Person. Aber das war halt super. Also gerade nach irgendwie 2 Jahren oder vielleicht sogar noch länger Pandemie, sehr wenig Kontakte. Auf einmal ist man im fremden Land mit super vielen Leuten. Jeder ist neu. Selbst die Leute, die irgendwie schon im zweiten Jahr sind, haben noch keine Leute wirklich getroffen. Alle machen irgendwie neue Connection. Das war wirklich eine ganz
perfektes
besondere...
Timing.
Ja, also es war sehr gut, das Timing. Also jetzt irgendwie ein Jahr früher. Einige Leute haben es dann auch deferred, wenn sie irgendwie das Jahr vorher schon angenommen wurden, dass sie dann das Jahr später angefangen haben, weil ja, das ist...
Ja, klar. Ja,
das ist ein Riesenunterschied. Also gerade von diesen Unis, dass... der Inhalt, was sie lernen, ist ja sehr ähnlich. Also für, ja, ob ich jetzt in München das lerne oder in der ETH Zürich oder in Harvard, das zum Teil würde ich sagen, sind die Kurse in München oder in Deutschland sogar tiefer oder vielleicht nicht unbedingt besser gelehrt, aber inhaltlich vielleicht sogar anspruchsvoller. Aber halt dieses Netzwerk ist auch das Wichtige. Und das heißt, wenn man jetzt während Corona da wird, wird man auf jeden Fall viel verpassen.
Ja. Und was waren für dich so 2, 3 der Top-Sachen? Also ich meine, hast du dann da auch in so einem Dorm-Room irgendwie gewohnt, wie man das sich so aus den Filmen so vorstellt?
Ja, also eine Sache ist auf jeden Fall, und das wusste ich vorher auch nicht, also in Deutschland ist ja so, Bachelor und Master machen ja so fast alle.
Ja.
Und dann PhD ist halt was ganz anderes. In den USA ist halt der Unterschied, ist quasi nach dem Bachelor, also man hat einen 4 Jahre Bachelor und dann die allermeisten hören dann auf und gehen dann in die Industry.
Ja, und kommen dann zurück, ne?
Ja, oder wenn sie halt, oder kommen normalerweise nicht zurück, sondern das hat einfach einen Bachelor und das ist einfach graduated college.
Ja, ja.
Und das ist einfach das, was man macht. Oder wenn sie dann wirklich in Research gehen wollen, dann machen sie nach dem Bachelor direkt den PhD. Also 4 Jahre Undergrad und dann fangen direkt mit einem PhD an, der dann aber 6 Jahre dauert. Anstatt in Deutschland vielleicht 3.
Ja.
Das heißt, dieses Master-Ding, was quasi man so dazwischen hat, ist in keinem der Wege eigentlich normal dabei in dem amerikanischen System. Das heißt, alle Leute, die jetzt quasi dabei waren, in meinem Programm, sind so ein bisschen aus dem Raster. Oder jeder hat irgendwie so eine gewisse besondere Story, würde ich mal sagen. Aber genau, Point being, es war, ich weiß quasi nicht mit den Undergrads in den Dorms. Sie haben dann auch diese verschiedenen Häuser an dem Fluss und so weiter, so wie in Cambridge, wonach sie das nachempfunden haben quasi. Sondern wir quasi in unserem eigenen Haus für die Grad Students. Es waren noch nicht viele. In meinem Programm waren, glaube ich, 50 Leute.
Mhm.
Also es gibt auch nicht so viele Graduate Students. Aber
zum Beispiel so ein Stanford MBA-Programm, die sind, glaube ich, so 400 oder so.
Ja.
Ne? Also bei 50 ist das ja wie so eine Klasse. Da kennt man ja wirklich jeden.
Ja, genau, sehr, sehr genau. Jeden. Also mein Programm war Computation Science and Engineering. Das waren so um die 50. Dann gab es nochmal Data Science, was so ein ähnliches Programm war. Das waren nochmal auch so um die 50. Ich glaube, wir waren so etwa 100 im Jahr.
Mhm.
Und dann gibt's halt, ja, das war's im Prinzip. Dann gibt's halt die PhD-Students. Das sind vielleicht so auch so 100 pro Jahr nochmal,
ja,
die dann irgendwie Computer Science PhD machen. Und dann gibt's natürlich noch verschiedene anderen. Also in den Graduate Dorms, da waren dann auch Leute, die haben, also alle möglichen PhDs oder verschiedene Master gemacht. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt nicht so viele Masters.
Ja.
Oder ich hab's auch mit einem geredet, der irgendwie Geschichte gemacht hat. Ich glaube, das war ein Doktor, also ein PhD. Und der war dann in seinem Jahrgang waren dann 3 Leute. also wenn man halt nicht in den Computer Science oder in den Hauptfächern ist, sondern Wissen, oder es war jetzt auch nicht nur Geschichte, das war dann irgendwie was ich, ostasiatische Geschichte oder also was Spezielleres, dann dünnt das schon sehr aus.
Okay. Und war dann während des Studiums schon so ein bisschen klar, okay, auf jeden Fall muss ich jetzt an die Westküste, weil da sind halt die ganzen Tech-Firmen und das ist so ein bisschen der vorgezeichnete Weg eigentlich für jeden, weil du warst ja dann irgendwie im Praktikum, glaube ich, bei Tesla, ne?
Ja, ich meine, die Story, also ich habe eigentlich fand ich immer cool, Sachen selber zu bauen. Also es war auch die ursprüngliche, warum ich das Programmieren so faszinierend fand. Ich konnte wirklich, also früher die Fischer Technik oder Lego Sachen gebaut, aber dann halt Software zu bauen. Und dann habe ich auch meinen Freund, der jetzt auch in San Francisco ist, ich soll euch das noch nicht erzählt, aber die haben auch immer zusammen so Startups gebaut, irgendwelche Websites oder auch so Hardware. Wir haben verschiedene Sachen, Hardware-Sachen gebaut. Und es war eigentlich schon immer so klar, dass so Silicon Valley so der Traumort ist, um irgendein Startup zu bauen.
Hattest du nicht auch ein Startup in Deutschland auch schon gegründet?
Ja, mehrere. Beziehungsweise es kommt so ein bisschen drauf an, was man als Startup zählt. Ja. Also wie gesagt, wir haben viele Sachen ausprobiert. Ein oder zwei Ideen. Also es war immer mit meinem Co-Founder, der jetzt, wie gesagt, auch hier ist. Ja. Und der von meiner, im selben Gymnasium quasi war wie ich. Ja. Aus, ein Jahr unter mir, aus wirklich eine großer Zufall quasi. Ja. Oder wir uns auch ein bisschen so selber halt gepusht haben. Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Ich glaube, das erste, was so richtig ernsthaft war so, die Idee war, so eine Wetterstation zu bauen mit einem quasi Art Vibrationssensor mit einer Membran, die quasi individuelle Wettertropfen zählen kann durch die Vibrationen, die erfassen. Mhm. Und die Idee war, dass du halt nicht nur die Regenmenge, sondern auch die Größe der Regentropfen zählen kannst. Sind das jetzt große Tropfen, werden die Tropfen kleiner, um das quasi darüber den Wetterbericht zu verbessern. Das war so die Idee. Haben dann halt wirklich auch so, also er war ein bisschen mehr auf der Hardware-Seite, haben dann so die wirklich Stationen 3D gedruckt, die Platinen in China bestellt, gelötet auf dem Herd und crazy Sachen und dann an die Freunde verkauft und so weiter. Das war quasi ein Startup. Wir haben keine Firma dafür gegründet, es war einfach selber gemacht. Dann haben wir nachher eine Firma gegründet und das war so, da hatten wir so eine Consumer-App, also es sind ganz viele Ideen, die wir quasi ausprobiert hatten. Wir hatten damals wirklich auch keine Ahnung von irgendwie, was ein gutes Startup ausmacht, worauf man achten sollte, so die One-on-Ones. Ich hatte keine, der mir das irgendwie beibringt. Und wir haben das ja wirklich so Learning by Doing und über quasi Jahre, also von Gymnasium, bestimmt 2-3 Jahre, die wir schon da Sachen probiert haben, dann in der Uni immer noch daran gearbeitet.
Kam da irgendwann mal Umsatz oder so zustande, dass du gesagt hast, okay, da war irgendwie so ein Funken von Hoffnung, dass aber auch was wird?
Es war immer die Hoffnung. Also wir hatten diese Consumer-App, das war so eine Fashion-Search-Engine oder Clothing-Search-Engine, also quasi so, die Idee war, du kannst ein Bild oder ein Screenshot machen von irgendeinem Outfit, das du siehst irgendwie auf Instagram und wir finden dann, wo kannst du diese Kleider kaufen? Gerade von Sachen, so ist so ein Problem, okay, ist es schwierig, Sachen zu beschreiben, so, oh, das T-Shirt, das hat so einen coolen Ausschnitt oder was auch immer, so, ist schwer zu beschreiben, das ist so ein visueller Search, war so die Idee. Wir hatten dann irgendwann mal so 15.000 Downloads oder so bekommen, weil es irgendwie viral gegangen war, das war auch im Prinzip kam da nie wirklich Geld warum. Wir haben ein bisschen Geld gemacht, indem wir quasi von einem Bekannten, für den eine App programmiert haben. Das war noch ein bisschen davor. Das war, hatten wir eher so gesehen als Möglichkeit. So, ich hatte schon ganz viele Sachen programmiert, aber noch nie eine App wirklich gemacht, so im App Store und Google Play Store. Doch, ich hatte Android-App schon mal programmiert, aber noch nie eine so iOS-App und Full Stack. Und dann hatte ich gesagt, ja, wir zahlen euch, ich glaube, so $10.000 oder so, 10.000 Euro. Und
Anfang 20 Jahre ist erstmal viel Geld.
Wir haben noch nie irgendwas gemacht. Ja, klar, natürlich, wir haben ganz viel Erfahrung. Und dann, das war, glaube ich, das einzige Geld, was wirklich rausgekommen ist. Sonst war das nur investiert. Also nur quasi, ich habe nebenbei noch gearbeitet, das muss man dazu sagen. Ich hatte studiert, war halt Tutor tätig, hatte noch einen Nebenjob, also quasi noch bei einer kleinen Firma gearbeitet. Und dann hatte das Startup, also ja. Viele Sachen gleichzeitig.
Okay. Ja, gut, das sind diese Hustler, aus denen dann was wird, sehen wir jetzt, ja. Sag mal, also nochmal kurz jetzt zurück zur Uni. Also du hast dann bei Tesla ein Praktikum gemacht und ich meine, Tesla ist ja jetzt nicht unbedingt so die Softwarefirma, vielleicht, wo man sagt, okay, da ist man jetzt so der coole Intern und man kann direkt mitmachen, aber du hast dann auch irgendwie an Elon Musk irgendwelche Sachen vorgestellt oder so.
Die Tesla-Story ist auch interessant. Also ja, im Prinzip war es dann halt so, ich habe einen Master gemacht, der war so 1,5 Jahre, das heißt, man hatte so einen Sommer, wo man quasi ein Internship machen konnte. Und zwar natürlich, okay, klar, will ich auf jeden Fall machen. Überlegt, okay, was soll ich machen? Ich hatte eigentlich immer am Startup interessiert. Ich hatte auch zeitgleich dann wieder an einem anderen Startup gearbeitet. Und dann musste ich so ein bisschen überlegen. Aber ich dachte, okay, Tesla ist auf jeden Fall interessant. Hatten die ihren ersten AI-Day, wo die dann irgendwie auch so wirklich technisch, das war eine richtig gute Idee, fand ich damals, dass sie wirklich auch die technischen Details einfach präsentiert haben. Ja. Wie auf so ein Apple Keynote, aber halt wirklich so, dass der Transformer, an dem wir, wie wir das, die Daten trainieren, die Pipeline. Ich so, wow, das ist so cool, ich will unbedingt da arbeiten. Ja. habe dann meine Bewerbung abgeschickt und die Bewerbung ist halt so Tesla-Style gewesen. Einfach nur so general, so Tesla/AI. Also es gibt das normale Bewerbungsverfahren, dann gab es auch so Tesla/AI. So, what's the most impressive thing you've done? Oder irgendwie so, das sind so eine Textbox und dann noch so einen Lebenslauf hochgeladen. Aber da habe ich da halt meine, also ich habe bei der IOI irgendwie eine Medaille gewonnen oder sowas halt. Ja. Wahrscheinlich war das, oder vielleicht habe ich auch noch, vielleicht gab es auch noch gesagt, ich habe mal ein Startup gebaut, aber das war wahrscheinlich nicht so relevant gewesen. Wahrscheinlich war das schon das Relevante. Und dann auch so 2 Monate nichts gehört, hätte eigentlich gedacht, ja.
Elon musste halt, das hat er wahrscheinlich persönlich noch irgendwo freigeschaltet.
Ja, und dann, genau, und die Story ist dann hat mich dann irgendwann eine Recruiterin dann geantwortet und ich glaube, was die gerade gesehen haben, ist, dass man bei diesen Competitive Programming programmiert man halt in C++, weil es halt sehr effizient sein muss. Es muss halt, das ist eine der Kriterien dafür. Und damals war halt das Autopilot, also ich habe dann auch, also das Spezielle war es halt nicht einfach irgendein Job bei Tesla, sondern es war halt im Autopilot-Team, also im Self-Driving-Team. Ja. Das war eine sehr spezielles Team und die haben halt quasi Leute gesucht, die High-Performance-Code schreiben können, also wirklich C++, so genau Millisekunden, das ist alles Real-Time, so jede Millisekunde, die das länger rechnet, ist halt ein paar Meter längere Bremsweg im schlimmsten Fall. Von daher, das war, glaube ich, so ein bisschen, was die gesehen haben und warum es dann geklappt hat. Das war auch viel Glück. Das Gute ist, also eine kleine Side-Story, aber diese Programmierwettbewerbe ist im Prinzip genau das, was man halt bei Job-Interviews gestellt bekommt. Also es sind halt, im Prinzip sind die Programmierwettbewerbe genau Job-Interviews auf Zeit lösen mit einem automatischen Grader. Ja. Das heißt, die Interviews waren kein Problem für mich. Ich habe die eigentlich ziemlich gut hinbekommen und dann habe ich halt da das Internship bekommen. Beziehungsweise eigentlich war diese Jobbewerbung halt auch gar nicht für Internships gedacht. Eigentlich war das halt nur Fulltime. Und dann haben sie mich auch, das war die erste Frage, die sie gemacht haben, bist du jetzt eigentlich fertig mit der Uni? Willst du eigentlich Fulltime anfangen oder nicht? Und so habe ich schon so gerochen, so, ja, okay, die wollen jetzt wahrscheinlich keinen Praktikanten da haben. Ja. Wir sind auch keine Praktikantenstellen ausgeschrieben für das.
Ja.
Das heißt, das war so ein bisschen, ich hätte auch meinen Master auch wirklich nach dem ersten Jahr fertig gehabt. Ich hätte nur wegen Visumsgründen bin ich quasi nochmal zurückgegangen.
Ja.
Ich habe denen gesagt, ja, wenn es gut läuft, dann bleibe ich Vollzeit, mache ich quasi Vollzeit. Und das wird quasi erst nachhinein dann als quasi Internship funktioniert.
Ja.
Das heißt, ich war dann in diesem Team. Mein Team war Motion Planning. Das war so damals, es gab quasi in dem Autopilot-Team 2 große Teams. Eine war Vision, das heißt quasi alles die Kameras, das hat ja nur Kameras, das quasi in einer 3D-Szenen-Repräsentation umzusetzen. Und das zweite ist dann diese, wie fährt jetzt das Auto? Also so, das muss man in der Fahrschule vielleicht auch lernen, so kann ich in diese Lücke rein oder muss ich den jetzt vorlassen oder wie schnell kann ich in die Kurve? So alles Planning und Control war quasi unser Team. Wir waren, als ich da war, 22 Leute. Also relativ kleines Team dafür, dass wir quasi alles Self-Driving gemacht haben.
Ja.
Und ich war in dem Team auch der einzige Intern oder der einzige Praktikant quasi. Wie gesagt, weil ich eigentlich gar nicht als Praktikant eingestellt worden wurde. Und dann ja zu der Elon-Story. Es war halt auf jeden Fall zu der Zeit, es war 2022, eines der Hauptprioritäten für Elon, Self-Driving.
Ja.
Er hat immer gesagt, we're building the real world AI, real world AGI. Und alle sind so, ja, ich habe jetzt gerade so einen C++-Code, der irgendwie irgendeine Funktion optimiert, ist das jetzt AGI? Und das war noch vor Language Models und so weiter, vor ChatGPT und so weiter. Genau, das heißt, er hatte hohe Priorität, er hatte wöchentliche Meetings mit dem Autopilot-Team.
Ja.
Und Autopilot-Team, wie gesagt, es waren nicht so viele Leute. Ja. Also in meinem Team waren 22, dann gab es im Vision-Team, gab es auch nochmal viele. Und dann gab es noch sehr viele, die in Infrastructure alles drumherum gebaut haben, Data Pipeline, Testing, Simulation und so weiter. Aber das heißt, wir hatten weekly Meetings und ich war auch bei ein paar von diesen Meetings dabei. Mhm. In einem sogar, also wir waren nicht immer persönlich dort, manchmal war auch remote zugeschaltet, aber einfach persönlich saß mir quasi auf der anderen Seite vom Tisch.
Ja.
Und ich habe dann präsentiert, was ich quasi gemacht habe über die letzten paar Monate.
Ja.
Also ich war auch nicht so lange dort. Und ich habe mit ihm gearbeitet. Und dann, also man hat schon gemerkt, da ist schon eine enorme Aura so in so einem Meeting.
Klar.
Keiner, selbst der quasi das Auto, also ich bin gerade gejoint nach dem Andre Kapathi, den man vielleicht noch kennt. Er hat gerade, ist gerade rausgegangen. Das heißt, ich war gerade bei seinem Goodbye-Event, Farewell-Event.
Ja.
Und dann Ashok, der jetzt das Autopilot, glaube ich, immer noch leitet. Selbst er hat kaum sich getraut, Elon überhaupt Widerrede zu geben. Also es war schon ein sehr interessanter Führungsstil, würde ich mal sagen. Das heißt, ich präsentiere dann halt so kurz, also jetzt, es war eine kurze Präsentation, es sind sehr effiziente Meetings, wie man sich vorstellen kann, was wir gemacht haben. Und Elon sagt nur so, ja, ich habe dann irgendwie gesagt, ja, das kommt jetzt nicht in diesem Update, das kommt irgendwie erst dem nächsten, weil wir noch Sachen machen. Und wieso, hast du noch 2 Tage? Machst du das noch in diesem Update? Und ich so, okay. Kann man jetzt auch nicht widersprechen. War auf jeden Fall schon sehr, also ich war sehr, sehr überrascht, dass er so viel
so tief drin steckt.
Er steckt sehr tief drin. Mhm. Also natürlich weiß er nicht alle Details über alle technischen Dings, aber er ist auf jeden Fall 100% gibt die Richtung an. Wenn er sagt, okay, es war so eine Sache, die er dann irgendwie gesagt hat, so, okay, wir wir müssen high Framerate haben. Wir waren halt irgendwie bei paar 20 FPS und so, mein iPhone kann 120 FPS. Was ist das Problem? Wieso können wir nicht mehr FPS machen? Und dann sagt er, dann halt die relevanten Leute sind in dem Meeting und sagen, okay, die Kamera, der Bus kann nur das, die Datenrate, bla bla bla. Also, okay, kauf einen anderen Bus. Sie hat das aber jetzt schon geordert und die können das nicht. Nein, nein, nein. Also er nimmt quasi kein, also nein nimmt er nicht als Antwort. Ja. Und dann sagt, er hat wirklich in dem Meeting, wo ich dann auch da war, hat er dann gesagt, okay, gib mir die Phonnummer, ich rufe den CEO von der Firma an. Die werden uns einen besseren Bus liefern, damit wir die Datenrate, also wirklich so, du kannst kein Nein sagen. Ja. Du musst es quasi machen, ja. Was natürlich auch die Intensität halt eben dann.
Das ist wahrscheinlich auch irgendwie sehr inspirierend, ne? Also gerade zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich.
Ja, also mit der ganzen Problematik mit Elon.
Ja, gut. Kann man heute sich dann später, ist eine andere Frage.
Es war noch eine andere Zeit auf jeden Fall. Ja. Aber es war auf jeden Fall, es war inspirierend. Die Kehrseite davon ist, dass die Leute ihn nicht unbedingt mochten. Also
klar.
Ist natürlich klar.
Ja.
Und manche haben ihn schon respektiert, manche haben ihn aber halt auch nicht respektiert. Im Sinne von so, ja, der zählt wieder von irgendwie AGI und bla bla bla. Und im Endeffekt weiß er gar nicht, was wir so genau machen.
Mhm.
Ja, aber
ja, es ist eine besondere Erfahrung. Ne?
Verrückte Erfahrung auf jeden Fall, ja.
Muss ich kurz ein kleines Prop geben hier an einen meiner Podcast-Gäste, Mark Wimmershoff, der war ja auch ganz early bei Tesla damals, als das Self-Driving-Team gestartet ist und der musste dann auch irgendwie an den Wochenenden zu Elon nach Hause und dann hat er dann mit dem in der Garage irgendwie gearbeitet. Die Geschichte kann man nachhören, wenn man zurückscrollt hier im Podcast-Feed. Ja, auf jeden Fall ganz spannend.
Ja, verrückt.
Ja, lass uns mal weitergehen. Jetzt zu deiner heutigen Firma, Nissen Labs.
Ja.
Was macht ihr? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, was machen wir? Im Prinzip, du hast schon im Intro ein bisschen gesagt, wir machen KI, die dir bei der Nutzerforschung hilft. Und das so ein bisschen einzuordnen, so als Gründer, wie gesagt, habe ich schon immer Sachen gemacht. Eine der Learnings, die ich in dem Startup 101 gelernt habe, ist wirklich, die Kunden zu verstehen, ist eigentlich die, gerade als Startup, das Wichtigste, was man machen muss, wirklich zu verstehen, was sind deren Probleme, wie kann man die lösen, wie denken die über die Sachen nach. Als Startup ist mehr oder weniger das Wichtigste, was es gibt. Und auch wenn die Firma größer wird, ist immer noch eines der wichtigsten Sachen, die man nicht aus dem Auge verlieren darf, wirklich die Kunden zu verstehen.
Ja.
Und ja, zeitgleich ist eben, und mein Co-Founder hat auch als Produktmanager gearbeitet und in verschiedenen Jobs ist, du hast ja auch, glaube ich, als Produktmanager gearbeitet.
Ich kann da deine Geschichte erzählen, wie User Research bei LinkedIn stattgefunden hat.
Wir haben dann halt so ein bisschen, so diese Stories gehört, wie das in der Praxis abläuft. Und oft, wie gesagt, du kannst dann auch deine Geschichte, hast mir, glaube ich, schon so ein bisschen was angeteasert.
Ja.
Wie es dann oft in der Praxis aber abläuft, ist, dass wenn du einfach nur mit ein paar Leuten, Partnern, Nutzern reden willst, ist ein riesen interner Prozess von, wir müssen irgendwie erstmal. Also oft ist es so viel Arbeit, dass sie externe Leute dazu holen, irgendwelche Agencies, Consultants, die dann irgendwie einen Diskussionsguide normalerweise entwickeln, sagen, okay, das sind die Fragen, die wir fragen. Dann geht's hin und her über E-Mail und Word-Documents hin und her senden und sagen, okay, das ist jetzt die finale die Fragebogen quasi, die wir jetzt den Nutzern fragen. Dann ist das nochmal mit Legal approved und keine Ahnung. Und dann reden dann vielleicht sogar redest du nicht mal selber mit den Kunden, sondern redet dann vielleicht irgendein Consultant.
Ja.
Der dann 10 Leute befragt und dann dir zurückkommt und sagt, okay, das ist jetzt, was wir gelernt haben, nachdem wir mit diesen 10 Leuten geredet haben und wer sind über diese 10 Leute, ist das überhaupt repräsentativ? Also es gibt dieses Prozess ist einfach so fundamental kaputt in Sinne, dass wir gesagt haben, gibt es noch einen besseren Weg. Und gleichzeitig haben wir das auch, also so viele Stories hier zu erzählen, aber mein Co-Founder und ich, wir haben uns damals halt in Harvard kennengelernt und wir hatten zuerst auch eine andere App gebaut, also kennst du, dass die immer irgendwelche Sachen gebaut und es war auch so eine andere Consumer-App, die hat auch sehr viele Nutzer bekommen und die hat halt wirklich, das war auch so ein Moment, wo auf einmal hatten wir, ich glaube, das war so an dem Thanksgiving-Wochenende, hatten wir auf einmal über Nacht so 20.000 neue Nutzer, weil es irgendwie auf Reddit gepostet hat, das super viral gegangen war, auf der Startseite und so weiter. Und es war so für uns kritisch zu verstehen, okay, was machen jetzt überhaupt diese Nutzer? Also als Kontext, wir hatten da so Stable Diffusion fine-tuned, also so ein Image-Model quasi trainiert und das war sehr, sehr teuer. Also wir haben wirklich so pro User ein paar Dollars bezahlt und mussten schauen, damals hatten wir auch noch keine Firma gegründet, es war wirklich auf unsere eigenen Kreditkarten. Es war so, okay, wir, der GPU-Bill ist so ein Punkt, was auf $1,000 pro Stunde. Und ich so, okay, meine Kreditkarte ist vielleicht so um $2,000, $3,000 kann ich vielleicht bezahlen. Danach wird's wirklich sehr schwierig.
Ja.
Und es war so, okay, was machen jetzt die Kunden? Also wo kommen die her? Warum haben die uns überhaupt gefunden? Was wollen die überhaupt machen? Werden wir überhaupt mit denen zufrieden werden? Müssen wir das Produkt irgendwie ändern? Wir waren ja auch sehr, wir können auch schnell was ändern, wenn die nur wissen, was wir machen wollen.
Ja.
Aber was wir halt gefunden haben, ist, wenn du einfach mit den Leuten redest, auch nur für 5 Minuten, weißt du eigentlich direkt so, okay, das ist jetzt deren Problempunkte, das ist, warum die hier sind. Also wirklich diese Konversation ist super effektiv. Aber das Einzige, was quasi man machen kann auf dieser Scale, ist quasi so Fragebogen, so Umfragen rumzuschicken. Was halt irgendwie für uns so ein sehr frustrierender Prozess war, weil es halt so, du musst eigentlich vorher schon wissen, was du hören willst, damit du die Antwort, die Frage, die Multiple-Choice-Questions quasi richtig setzen kannst, du die richtigen Fragen hast.
Ja.
Du hast vielleicht ein offene Textbox, wo dann nie irgendjemand was Sinnvolles reinschreibt. Oder wenn dir jemand was reinschreibt, dann sagst du, oh, jetzt möchte ich aber mehr darüber hinaus sein. Also jetzt fängt erst gerade das Spannende an.
Ja.
Und das war dann so die Idee, dann kamen gerade Language Models raus. Können wir nicht Language Models auch nicht nur zum Fragen Antworten benutzen, sondern auch zum Fragen, quasi Fragen stellen?
Mhm.
Also können wir dieses ChatGPT quasi umdrehen und sagen, okay, du bist jetzt der Moderator, du bist jetzt die Person, die User befragt und auch wirklich zuhört. Im Endeffekt ist AI so der perfekte Zuhörer, weil es nie müde wird, ist immer super curious, also sehr neugierig ist und wirklich einen tief versteht. Und auch von der Anfangsmodell von ChatGPT waren vielleicht noch nicht so super stark in analytischen Sachen, aber sie waren immer schon gut in Konversationen zu haben, relativ gut. Und das war so ein bisschen das, okay, wow, wir können eigentlich diesen Prozess machen und wirklich der Firma was geben, dass sie quasi allen Kunden zuhören können. Das war so die Prämisse. Und das haben wir jetzt quasi gebaut. Ich kann ein bisschen mehr erzählen, was wir genau machen.
Ja, ich finde es einfach mega faszinierend, ne? Um die Geschichte auch da kurz nur anzuteasern, wie das bei LinkedIn damals war.
Ja.
Also ich war ja 10 Jahre lang hier Produktmanager im Valley bei so großen Tech-Firmen und unter anderem bei LinkedIn. Und da waren wir halt auch immer dabei, halt Research zu machen. Und den Fehler Nummer 1, den ich immer gemacht habe, ist, dass ich selber die User angeschrieben habe bei LinkedIn. Ne?
Also das war ein ganz großes Du-Du-Du, dass halt dann das User-Research-Team sich schon mal drüber aufgeregt hat. Genau, jetzt bin ich da lang genug weg, kann ich das erzählen.
Und dann gab es halt diese offiziellen Research-Projekte, ne, wie du genau gesagt hast. Da wurde dann irgendwie so ein Team geheiert. Ich war damals für den deutschen Markt verantwortlich. Dann wurde irgendwo erst in Großstädten das gemacht. Ich gesagt, nee, wir müssen in so eine mittelgroße Stadt gehen. Dann sind wir alle nach Essen gefahren, irgendwie auch mit 5 Mann aus USA eingeflogen. Dann war da so ein Raum, wo dann immer irgendwelche so random Leute ankamen. Dann haben wir da irgendwie 20 Leute interviewt, die dann irgendwie einen Durchschnitt der Gesellschaft anbieten sollten. Wo ich aber damals auch schon gesagt habe, ey, was sind das für Leute, die sich hier irgendwie wegen 20 Euro Amazon-Gutscheine bis nach Essen in die Bahn setzen, um dann halt so ein Interview zu machen. Es hat überhaupt, ich habe mich die ganze Zeit drüber aufgeregt, über den Prozess, und nachher hast du nichts dabei rausbekommen, was wirklich einen Impact hatte. Oder es wurde dann gesagt, okay, das ist jetzt das Finding und deswegen bauen wir das Produkt. Also ich habe leider damals nicht geschaltet, aber das ist schon echt richtig cool, was das, also wie ich mir das Produkt halt vorstelle. Da gibt es sehr coole Videos auch von dir, die ich in den Shownotes verlinke, wo du das mal zeigst, aber das ist schon echt ein Riesenproblem. Ne? Aber dass ihr da so früh drauf gekommen seid, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, es ist auch eine, natürlich ist es wie bei jedem Startup auch so eine Wissenentwicklung und ich glaube, ursprünglich haben wir diese Idee, fanden wir spannend, das Umdrehen, die Konversation, Reden mit einem Large Language Model, das war damals auch ein ganz neues Konzept. Leute waren auch so, spreche ich jetzt mit einem, ist es ein Mensch auf der anderen Seite, der mir am Anfang was auch nur textbasiert ist, der mir schreibt, oder es war halt noch so ein ganz, was ganz Neues.
Ja.
Das war, glaube ich, auch, wo es ursprünglich herkam. Und dann nach und nach haben wir natürlich mehr erfahren über, wie der Prozess läuft, und mittlerweile haben wir halt eben das Produkt, und das war auch eine der Hauptsachen, die quasi auf unserem Werdegang ein großer Unlock war, eben viele von diesen großen Hindernissen von der externen Agency, von wie findest du die richtigen Leute, die du interviewst, sind das wirklich...
Ja, wie findest du die Leute?
Ja, genau so, also wir haben momentan quasi so eine Datenbank mit ein paar Millionen Profilen über Drittanbieter quasi, die wir quasi anschreiben können oder denen wir das aussenden können. Und eine der Hauptfragen ist quasi, okay, wie findest du die richtigen Leute?
Ja.
Also manchmal willst du einfach nur General Population, also einfach nur vielleicht Leute, vielleicht von LinkedIn willst du vielleicht, aber selbst für LinkedIn willst du wahrscheinlich nicht einfach nur irgendjemanden fragen, sondern wahrscheinlich jemand, der irgendwie Ambitionen hat, seine Karriere zu vermessen, sich gewisse Kriterien. Und wie es wahrscheinlich normalerweise geht, Entschuldigung, ist, dass du denen quasi eine kurze Umfrage stellst, also einen kurzen Multiple-Choice-Fragen. Ja. Und dann sagst du, möchtest du, denkst du in Zukunft, du wirst deine, irgendwie an deiner Karriere arbeiten oder suchst du eine, oder versuchst du eine Beförderung zu bekommen in den nächsten 12 Monaten? Ja, nein. Ja. Und dann, wenn man so ein bisschen, gerade die Leute, die ja das häufiger machen, wissen eigentlich, was sie da antworten müssen,
damit sie dann
um
auch,
dann eben diese 20 Euro Rewards zu bekommen. Jetzt, was wir quasi machen können, das ist quasi der erste Teil von unserer Plattform, die wir mittlerweile haben, ist, dass wir so ein quasi open-ended Screening nennen wir das. Das heißt, du, wenn du jetzt irgendwie sagen willst, jetzt für LinkedIn, okay, anstatt dass du quasi Multiple-Choice-Fragen nur beantwortest, kannst du quasi offen erzählen, okay, dann erzähl mal, was sind denn deine Pläne? Und auf einmal wird es einfach deutlich schwieriger, sich irgendwas auszudenken oder irgendwie das zu lügen, wenn es einfach offen-end ist. Und das ist quasi eine der größten Möglichkeiten, die wir machen können, um die richtigen Leute zu finden.
Ja.
Aber ist auch diese, das ist jetzt quasi der AI-Aspekt, aber es gibt auch die ganz normalen Startup-Software-Sachen, einfach diese ganzen Profile besser zu verbinden, mehr zu wissen, okay, diese Person hat vorher schon mal bei so einer ähnlichen Umfrage, das ist eine Person, die benutzt ganz viele Software, die ist ein Software-Developer, die benutzt ganz viele verschiedene IDEs, die ist sehr offen, neue Sachen auszuprobieren. Dies war genau die richtige Person, um jetzt für dieses andere Projekt auch zu fragen. Quasi dadurch, dass wir beides zusammenführen, also sowohl die Datenbank an Teilnehmern als auch die Datenkollektion, also die Fragen selber, können wir quasi ein viel besseres Profil bilden und auch Leute viel besser quasi finden. Aber es bleibt immer noch ein großes Problem, würde ich sagen. Also es ist immer noch eins der Dinge. Wie kriegt man
qualifizierte Leute,
ja. Gerade wenn es halt irgendwelche Leute sind, wie du möchtest mit irgendwelchen Foundern reden oder Gründern halt. Ja, dem muss man schon recht viel an... Also wenn man die bezahlt, dann muss man schon recht viel zahlen.
Das ist halt irgendwie Sinn. Kannst du das auch, also angenommen, wir haben ja so eine AI-Learning-Solution zum Beispiel. Ne? Wir haben ja auch einige Kunden und da sind ein paar tausend User irgendwie im Produkt immer so aktiv, also die lernen denn sozusagen. Könnte ich auch die da einladen? Also kann ich einfach sagen, ich nutze Listen, um das zu machen?
Genau, das ist quasi der zweite Weg. Oder damit haben wir auch angefangen. Das ist quasi das Einfachere.
Ja.
Halt. Also du kannst einfach deine eigenen Nutzer fragen.
Ja.
Tendenziell, das kriegst du bestimmt auch in deinen E-Mail-Postfachsen bestimmt auch hunderte E-Mails mit, oh, gib uns Feedback, füll diesen Dings aus. Das kannst du probieren.
Ja, kriegst du dann immer so zwei Leute, die sich melden und dann machst du halt einen Call, ne?
Ja, so eine sehr niedrige Reply-Rate.
Ja.
Was schon besser funktioniert, und das habe ich auch jetzt, gerade wenn es eher in den Consumer-Bereich, vielleicht nicht unbedingt, aber in dem Business-Bereich, habe ich jetzt gerade heute von DoorDash so ein, oh, 100, wir zahlen dir $150, weil ich gerade eben irgendwie bei DoorDash Business mich angemeldet habe und dann gewisse Sachen, also sehr spezifisch, okay, das ist jetzt genau die Person, die hat irgendwie, die wollte uns eigentlich was kaufen, aber hat dann doch abgebrochen, mit der möchten wir jetzt unbedingt reden und dann bezahlen wir auch einfach mal $120, anstatt einfach für eine $5 Giftkarte oder sowas zu machen. Das funktioniert dann schon eher, aber genau, aus diesem Grund ist es der häufigere Weg, ist, dass wir die Leute finden.
Mhm.
Auch gerade bei größeren Firmen gibt es halt, wie du es bei LinkedIn schon gesehen hast, sehr viele Hürden, du kannst halt nicht immer an alle deine Kunden, wenn du eine größere Firma bist, einfach die ganze Zeit E-Mails raussenden und es gibt dann halt Probleme. Deshalb ist diese Software, die Lösung, die wir eben anbieten, dass wir eben das übernehmen, die richtigen Leute zu finden, quasi als Service, war eines der großen Unlocks, dass wir viel schneller irgendwelche Projekte machen können und das ganze Prozess viel vereinfachen können, weil wir quasi das selber machen und halt, dass wir darauf warten, dass quasi in LinkedIn dann irgendwie die richtigen Leute Freigabe geben, dass sie eine E-Mail-Liste geben und so weiter.
Okay. Ich meine, wie ging das los? Also hattest du von vornherein diese große Vision, das sind ja 1000 Building Blocks, ne? Also ich meine, du hast ja da diese Datenbank an Leuten und dann die ganze AI, die das bauen muss und mittlerweile kriegst du dann die Ergebnisse zusammengefasst und dann wird so eine PowerPoint-Präsentation ausgespuckt. Das ist ja ein Riesenprodukt eigentlich, was ihr da gebaut habt. War das von Anfang an so sehr klar oder gab es da auch so ein paar Abbiegungen?
Ja, es gab schon so kleinere Abbiegungen, aber das sind eher so in den Details. Also zum Beispiel, wer sind die ersten Kunden? Am Anfang haben wir es mehr an Product Manager versucht zu kaufen, dann haben wir realisiert, A, die haben nicht unbedingt Budgets, B, die haben auch nicht unbedingt Zeit, also schon, aber das ist nicht deren Hauptjobs. Mittlerweile kaufen wir mehr an Marketing, die dann also erstens große Budgets haben, wenn halt irgendwie Firmen wie Google dann irgendwie 10 oder 100 Millionen in irgendwelche Marketing-Kampagnen stecken, dann können sie auch ein paar hunderttausend oder vielleicht sogar Millionen an Research stecken, um zu schauen, was sind jetzt genau die Sachen, die wir eben in dem Marketing-Launch ansprechen sollen. Was sind vielleicht die Sachen, die Leute irgendwie mit unserer Marke verbinden oder Sachen, gegen die wir adressen sollen quasi.
Ja.
Das heißt, das war quasi so kleinere Learnings auf jeden Fall. Aber ich glaube, das größere Learning war wirklich, dass es so viel besser ist für den Kunden, wenn man quasi den ganzen Job macht. Und das ist auch so ein bisschen das größeres Thema, was man jetzt zurzeit mit den AI-Companies sieht, dass man eben nicht nur Software verkauft, sondern quasi Ergebnisse quasi verkauft, ja, anstatt Software. Das heißt, im Endeffekt, vielleicht ist die AI noch nicht perfekt. Vielleicht hat man noch sogar eine Person von unserem Team in dem Loop drin und die nochmal schaut, okay, ist alles gut und so weiter. Aber das erhebt eben das Ergebnis so viel höher, als wenn man es einfach nur die Software verkauft.
Ja.
Und gerade bei uns ist es einfach ein sehr visuell, weil es halt eben die Alternative ist, halt wirklich so eine externe Firma quasi anzustellen für dieses eine Projekt.
Ja.
Oder, und da bezahlt man wirklich so 100.000 Dollar ist nichts, also kann auch höher sein. Wirklich 100.000 Dollar für ein Projekt, wirklich nur für einen, das dauert dann irgendwie 8 Wochen, ja. Und also auch super lang und so weiter. Oder wir machen halt wirklich was, es muss auf einem ähnlichen Level sein. Und gerade wir haben Kunden wie Google oder Anthropic. Anthropic in dem ersten Call haben die gesagt, ja, Geld ist uns egal. also den kann man halt nicht verkaufen. Also klar, wenn halt dein GPU will ein paar Milliarden ist, und dann ist halt so, ob sie jetzt ein paar 10.000, das ist quasi, also den können wir nicht verkaufen, oh, es ist günstiger als diese Firma. Sondern für die geht es wirklich um, ist es schneller, ist es besser, können wir mehr Leute interviewen und so weiter. Ist es vielleicht auch weniger biased, weil du halt nicht von jedem, du wirklich arbeitest wirklich mit den originalen Transkripten und so weiter. Aber genau, nochmal zurück zu dem Punkt, was der große Unlock ist halt wirklich ein Endergebnis zu verkaufen und das mit AI einfach jetzt möglich, anstatt einfach nur eine Software zu verkaufen. Und das bedeutet halt im Endeffekt, vielleicht haben wir halt, wie gesagt, noch eine Person, wir haben momentan eine Person, die ist quasi darum kümmert, auch so ein bisschen Experte zu sein, in dem, sie hat es quasi vorher, aber auf der anderen Seite hat es quasi als Consultant gearbeitet und kann aber jetzt halt mit einem 10- oder 50-fach mehr Volumen quasi arbeiten, aber halt trotzdem noch diesen Human Touch, also die wirklich diese persönliche Connection, wenn die dann auf einem die Ergebnisse präsentieren, kann sie das auch nochmal erzählen und noch ein bisschen Guidance geben und so weiter. Und das war so einer der Unlocks, wo wir auf einmal irgendwie 100-mal mehr verlangen konnten. Dann konnten wir auf einmal eine Größenordnung, Zehntausende anstatt vielleicht irgendwie Hunderte Dollar quasi verlangen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie ging das dann los? Habt ihr denn direkt am Anfang erstmal so ein Pitch-Deck gebaut und Idee, wir brauchen jetzt irgendwie 1 Million Dollar, um erstmal so ein bisschen loszulegen? Oder wie ging das los?
Ja, ich meine, die interessante Sache ist ja, dass gerade zur heutigen Zeit es so einfach ist, einen Prototypen zu bauen.
Ja.
Also damals, als wir gestartet haben, ist jetzt seitdem schon mal so viel passiert, sind jetzt 2 Jahre her fast. Jetzt kann man gefühlt einen Prompt in irgendwie Lovable oder was auch immer sagen, dann hat man schon den ersten Prototyp. Ganz sowas stand noch nicht, aber wir sind auch beide, also ich und mein Co-Founder sind auch beide sehr, kommen auch von der technischen Seite, also wir haben immer erstmal was Sachen gebaut, funktioniert das überhaupt, wie fühlt sich das an, also sehr, wir sind beide sehr produktfokussiert und weniger große Vision fokussiert, also eher so, macht das Sinn, ist es ein gutes Produkt, würde ich das benutzen und so weiter. Das heißt, wir haben quasi die ersten, nachdem wir die Idee hatten, ich glaube, so etwa 3 Wochen hat es gedauert, bis wir den ersten Prototyp hatten, der einigermaßen funktioniert hatte. Und dann die Story war, ja, das ist auch, das war wirklich so diese Peak AI-Model-Hype. Also es war so der Sommer 2023, ChatGPT war schon eine gute Zeit draußen, es war dann GPT-4 kam, glaube ich, auch schon raus.
Ja.
So langsam hat wirklich alle Sachen geklappt. So in San Francisco war verrückte Zeit.
Ja.
Ich glaube, da war ich auch bei euch mal bei dem Hackathon.
Ja, ja, ja. Warst du bei dem 3.5 Hackathon, bei dem Ding? Diesem Emergency-Hackathon?
Also, ja, Emergency-Hackathon, ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also wirklich in San Francisco so pro Wochenende 2 bis 3 Hackathons. Alle sind, oh mein Gott, AI wird alles übernehmen und so weiter. Und was wir gemacht haben, wir hatten diesen Prototyp gebaut und dann hatte ich das einfach auf meinem Twitter gepostet. Und der Angle, den wir da hatten, war so, wir fanden auch Voice sehr interessant, weil, wie gesagt, halt eine normale Konversation ist halt nicht Text. Und damals war halt alles noch textbasiert.
Ja.
Aber was ist, wenn es wirklich wenn es wirklich eine Unterhaltung hat. Das heißt,
wir auf dem Hackathon, by the way, habe ich auch das erste Mal so einen Voice-Prototypen gesehen. Da haben die nämlich so ein Kuscheltier hat ja da gewonnen. Elmo ist das, glaube ich,
Elmo,
noch. Ne?
Ja.
Die hatten auch das erste Mal so Voice. Und ich dachte so, ja, krass, ey, wo das hingeht.
Ja, genau. Und das war quasi auch so, das war hier in dem San Francisco, war das quasi auch so die Idee, okay, Voice ist auf jeden Fall ein Ding, das kommt. Und dann haben wir quasi das zusammengeschmissen mit irgendwie einem Transcription-Service und dann einer Large-Language-Model und dann 11 Labs haben wir dann benutzt und dann quasi auch, dass es auch zurückgesprochen hat.
Ja.
Und da hat es quasi wirklich angefühlt wie eine echte Konversation. Ich hatte das auf Twitter gepostet. Es hat dann irgendwie über 200.000 Aufrufe bekommen. Hauptsächlich halt dadurch, dass, also genau, und der Engel war, die Tagline war the fastest Voice-to-Voice-Model on Earth.
Also ein bisschen Marketing.
irgendwie so. Es war wirklich nur, also war jetzt nicht groß überlegt, es war wirklich eher so aus Spaß. Und ich glaube, es gab so ein, zwei Apps, die haben halt schon sowas gemacht, aber es war so, es hat ultra lange gedauert, wirklich so 2 Sekunden, die man warten musste, bis der geantwortet hat. Ja. Wir haben so ein paar ganz einfache Tricks gemacht, so irgendwie, okay, wir antworten immer mit einem ganz kurzen Wort, sowas wie, okay, damit wir das können wir schon mal als Antwort, Acknowledgement haben und dann senden wir den, kommt der Rest quasi später erst verarbeitet und so weiter. Also einfache Tricks quasi gemacht. Und das hat sich dann, in der Demo war es auf jeden Fall deutlich anders als alles, was man sonst gesehen hatte.
Ja.
Es war dann wieder auf allen, Leute haben das irgendwie auf Reddit gepostet und keine Ahnung. Hatten recht viel Interesse. Hauptsächlich halt Interesse von Leuten, die einfach nur AI cool finden und die Voice cool finden, nicht unbedingt von relevanten Kunden.
Ja.
Aber das hatten auch, ich glaube, wir haben 5000 Leute auf unserer Waitlist. Also das Produkt war grob fertig, aber also sehr, sehr frühe Version, aber es war auf jeden Fall noch nicht fertig, um wirklich was zu machen. Das heißt, wir hatten eine Waitlist auf unserer Website, hatten dann irgendwie 5000 Leute, die sich angemeldet hatten, eine Fortune 500 Company, also ein Product Manager, der halt da bei einer großen Firma gearbeitet hatte, und das war so ein bisschen das Beginning. Und dann war es halt so, ja, okay, jetzt scheint, wie gesagt, das war nicht ganz der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das scheint wirklich zu funktionieren, weil es, wie gesagt, eigentlich der ganze Interesse kam aus einer anderen Richtung eigentlich.
Ja.
Aber es hat irgendwie Sinn ergeben. Es war so, und dann haben wir quasi danach dann unsere Seed Round geraced in 23, ja.
Und wie lief das dann ab? Bist du dann, also waren dann auch VCs, die auf dich zugekommen sind? Weil das sind ja so mal diese Early-Stage-VCs, die dann auch auf diesem Hackathon rumliefen und halt die ganzen Teams gescoutet haben und zu gucken, na, wen können wir denn hier fanden, der noch gar nicht weiß, dass er überhaupt Funding braucht und so, ne?
Ja, wie ist es eigentlich gelaufen? Ich glaube, es war wirklich, der Hackathon war wirklich einer der Schlüsselstellen, würde ich sagen. Ich glaube, es war sogar der Hackathon bei euch, glaube ich, wo wir eine Partnerin von Sequoia kennengelernt haben.
Ja.
Einfach nur, weil wir gearbeitet haben neben jemanden, der gerade geredet hat oder so.
Ja.
Und die haben sich gerade unterhalten über Offices.
Ja.
Und wir hatten damals schon ein bisschen Geld geraced für was anderes.
Ja.
Ich kann nicht die Story erzählen, aber es ist eine andere Story. Wir hatten schon ein bisschen Geld, das war aber nur ich und mein Co-Founder, wir wussten noch nicht wirklich, was wir machen.
Ja.
Und die haben gerade geredet über Offices, und wir wussten irgendwie, okay, wir wollen irgendwo arbeiten, wir waren in so einem WeWork, in so einem Shared Space, aber wir wollten irgendwo arbeiten, und die haben sich gerade über Offices geredet, und wir haben einfach gesagt, oh ja, wir sind interessiert. Und dann war das halt eine Sequoia-Partnerin, Jess, und sie hat gesagt, ja, wir haben hier ein Office von einer Sequoia Company, die hat halt irgendwie viel zu großes Office gehabt, das war halt Covid und es steht leer und wir haben ein paar Desks. Es war auch noch eine Connection, also es war jetzt nicht nur ganz serendipitous, also war nicht ganz so zufällig, sondern es war auch noch irgendwie ein Freund, der eine gute Referenz quasi uns gegeben hat, der, die Leute sind wirklich gut, so ihr solltet es schauen, es war schon noch ein bisschen mehr da, aber im Prinzip haben wir dadurch unser Büro erstmal bekommen. Also im Prinzip haben wir auch, so wie ihr das hier habt, so ein paar Tische, die wir dann, wo wir einfach dort gearbeitet haben. Ja. In so einem Büro, das sowieso sonst leer steht. Oder es waren noch 2 andere Firmen dort, aber
ja,
viel zu groß eigentlich ansonsten. Ich glaube, wir haben auch nie irgendwas bezahlt, weil es quasi darum gar nicht drum geht. Aber dann haben wir quasi in den folgenden Monaten quasi in diesem Bereich gearbeitet, wo dann immer auch 1, 2, 3 andere Sequoia Companies, also auch sehr kleine Early Stage Companies, quasi auch gearbeitet haben und auch immer mit uns interagiert haben und so weiter. Und das hat auf jeden Fall beim Fundraising dann auch schon geholfen.
Okay.
Was ich sagen.
Und was habt ihr da am Anfang geraced? War das dann auch ein paar Millionen Dollar? Habt ihr das announced?
Ja, genau, das haben wir nicht announced. Das haben wir quasi jetzt zusammen announced mit unserer Series A.
Okay, ich habe das nämlich gesucht und nicht gefunden. Okay,
ja,
okay.
Das war das auch das Announcement Series Seed und Series A zusammen.
Ah.
Genau, das war in so einem niedrigen, einstelligen Millionenbereich. Genau, wie das quasi gelaufen ist, ja, es war sehr interessant. Ich kann vielleicht auch ein bisschen was drüber erzählen, weil es vielleicht Leute interessiert, so Sequoia als
Firma.
Also
einer der Top-VC sozusagen, ne? Also überhaupt die auf dem Cap-Table zu haben, das wünschen sich alle.
Ja, es war im Prinzip der Traum eigentlich. Ja. Und wie gesagt, wir waren halt irgendwie schon in diesem Umgebung, weil die Firmen um uns herum waren halt alle von denen, werden alle von denen unterstützt. Das war schon immer so das wäre schon immer das Traum. Aber wir haben es eigentlich auch, wie halt damals ich nach Arbeit und Nacht habe, so gedacht habe, ja, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht werden, aber
ja,
ist okay. Wir hatten eigentlich das nie so wirklich die Ambitionen, und es war nie so das muss jetzt irgendwie Sequoia werden. Aber dann irgendwie, war es halt so die Zeit. Wir hatten dann Early Traction, wir hatten halt gerade die Waitlist, das war richtig gut. Wir hatten die ersten großen Kunden, die es benutzt haben, auch wenn der Use Case wirklich alles, es war sehr, 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 sehr früh. Also wirklich ein paar, vielleicht war es 1 Monat, 2 Monate oder so, nachdem wir wirklich was angefangen haben zu bauen. Vielleicht war es 2 Monate. Und dann haben wir über ich weiß gar nicht genau, auch noch über einen Connection dann in dem Büro mit Sequoia-Partnern ein kurzes Gespräch gehabt online. Und dann im zweiten, und dann, ja, ich stelle noch einen anderen Partner vor. Und dann auf einmal waren wir in einem Call mit Brian Schreier von Sequoia, der eben so im Prinzip die perfekte Person für uns war, weil, also die Leute, die das nicht wissen, der ist ein Sequoia-Partner, ich glaube 17 Jahre bei Sequoia, hat damals Companies Deals gemacht wie Dropbox, Retool kennen wir vielleicht auch noch. Und für uns am interessantesten Qualtrics, was halt eben so die größte Firma in dem, die machen diese Multiple-Choice-Fragen. Ja, also LinkedIn, wenn ihr irgendwelche Umfragen gemacht habt, haben die wahrscheinlich Qualtrics benutzt, die waren, sind an die Börse gegangen. Brian hat wahrscheinlich eine Milliarde Dollar an Sequoia zurückbekommen durch das Investment. Wir waren quasi die ersten Investoren, war 6 Jahre auf dem Board. Die sind jetzt neulich für 12,5 Milliarden wieder von Private Equity gekauft worden, wieder quasi private genommen worden. Ja. Anyway, also war irgendwie die perfekte Person, Sequoia, und super relevante Erfahrung in dem Bereich. Und der war auch immer in dem Call. Und ich so, okay, super nervös und so weiter. Und das Interessante war aber, er hat uns überhaupt nicht, und das ist ja auch, was viele VCs eigentlich machen, sind so wirklich so harte Fragen stellen, das irgendwie grillen und irgendwie Pressure testen und so weiter. Er war überhaupt nicht so. Ja. Also ja, und also wirklich sehr relaxed, sehr irgendwie freundlich, kaum harte Fragen gestellt. Und dann nach dem Meeting waren wir so, ja, also die haben das jetzt wahrscheinlich gemacht, weil sie irgendwie nett waren, oder der hat uns ja gar nicht richtig gefragt. Also der hat eigentlich gar nicht richtig gemacht. Okay, dann hat es irgendwie ein paar Tage gewagt und dann, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht gab es noch ein Meeting, aber dann mehr oder weniger haben sie gesagt, ja, okay, let's do it.
Und dann haben die ganze Runde übernommen.
Ja, beziehungsweise dann gab es noch ein bisschen Verhandlungen, mit, wie genau die Rundgröße. Und wir hatten auch noch einen anderen VC, die wir auch noch, also wir hatten noch mit Peer geredet.
Ja.
Dann haben wir noch beide noch, ja, es gab noch ein bisschen Verhandlungen. Aber im Prinzip, die Entscheidung ist dann sehr schnell gefallen, mit sehr wenigen Unterhaltungen. Sehr wenig, dass sie irgendwie über die Firma wissen. Und dann haben wir nachher mit ihnen auch geredet, so, wie kommt es, war wirklich sehr anders als die anderen VCs, die halt viel mehr Meetings gemacht haben, viel mehr ja, auch viel härtere Fragen gestellt haben und so, wie, du weißt noch nicht, wie du dich gegen den durchsetzt und wie weißt du noch nicht,
ja,
und bla bla
bla. Ja, mal Conviction, ne?
Ja, was sie halt irgendwie, also was Brian uns halt irgendwie erzählt hat, ist, also einerseits halt Sequoia, gerade im Early Stage, geht es hauptsächlich um den Markt, also es muss ein Riesenmarkt sein, es muss ein Outcome, ja, wahrscheinlich so 10 Milliarden Outcome mindestens sein, damit es relevant ist für sie im Early-Stage-Bereich. Und das Team eben.
Ja.
Und das heißt, von dem Team hatten sie halt schon viel über uns gehört. Wir waren quasi auch in dem Netzwerk schon einigermaßen irgendwie bekannt. Sie haben wohl auch irgendwie sehr viele References gemacht, obwohl ich habe von ein oder zwei Leuten gehört, dass sie wirklich eine Reference gemacht haben, aber weiß es nicht.
Ja.
Aber haben gesagt, die waren alle super gut, ja, anscheinend, keine Ahnung.
Ja.
Und der Markt war auch eben interessant. Und dann das Interessante ist, dass sie eben die Research selber gemacht haben. Also anstatt uns irgendwie zu fragen, oh, was ist euer Plan? Weil wir wissen quasi, dass wir es, also natürlich kann man uns fragen, also, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie denkt ihr über die Sache nach? Glaubt ihr, also haben wir Vertrauen darauf, dass ihr das selber rauskriegt?
Ja.
Aber im Prinzip haben sie die Due Diligence gemacht. Und er hat dann gesagt, ja, ich habe dann halt den CPO von Qualtrics, ehemaligen CPO von Qualtrics angerufen und gesagt, ja, wie denkst du darüber nach? Er hat bestimmt darüber Gedanken gemacht. Wie siehst du das? Ist eine Chance, mit Qualtrics das selber machen? Ist eine Chance und so weiter? Also quasi macht dann eben ihren eigenen Research und gesagt, ja, das wird wahrscheinlich passieren. Und wir wollen hier ein Bet machen auf euer Team,
ja,
was quasi interessant ist.
Ja.
Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Und dann habt ihr im Prinzip ja irgendwie jetzt die Firma dann angefangen zu bauen, habt das Produkt entwickelt, habt erste Kunden und irgendwann sagt man, okay, jetzt brauchen wir mehr Geld. Und dann frage ich mich immer, wie kommt diese Zahl zustande? Ne? 27 Millionen, ich meine, du bist 25, das ist ja erstmal eine unfassbare Summe. Wie kommt man auf die Zahl? Oder sagt denen das? Sagt das einem einfach einer?
Ja, das ist eine gute Frage. Und die Zahl ist auch irgendwie ein bisschen größer, als wir ursprünglich gedacht hatten. Das kommt dann halt immer durch diese Investor-Dynamiken. Also einerseits ist halt, also diese Investorenrunden zu raisen ist immer meiner Meinung nach sehr binär. Entweder ist super hart, fast unmöglich,
ja,
oder auf einmal, und es kann auch dieselbe Firma sein, dass aber dann auf einmal das quasi umflippt und auf einmal sind alle interessiert. Weil also alle Investoren sagen immer, wir sind sehr unabhängig und so weiter.
Ja, ja.
Aber wenn halt sagt, oh, Sequoia investiert, dann vergessen sie alles und sagen, oh nee, okay, wir sind doch interessiert.
Ja.
Also nochmal einen Schritt zurück. Im Prinzip haben wir halt mit Sequoia schon über ein Jahr gearbeitet. Also die hatten unsere Seed-Runde gemacht, quasi waren der Lead-Investor und haben dann immer monatlich auch mit denen geredet und haben uns quasi auch da über die Zeit gut kennengelernt.
Mhm.
Und dann kam quasi die Zeit, wo wie gesagt, halt auf der Produktebene und auf der Kundenebene halt viel passiert ist, wie wirklich diesen Workflow mehr oder weniger ja final oder zusammengestellt bekommen haben. Auf einmal konnten wir viel mehr verlangen. Die Kunden, wir hatten alle möglichen große Kunden von Google, Microsoft, Anthropic und so weiter. Und es war wirklich so, okay, man hat gefühlt, dass es das, was passiert, das ist wirklich, ja, das ist auf einmal was funktioniert, was vorher vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ja. Und ja, dann war halt so in so einem von unseren Meetings war so, ja, und brauchst du noch mehr Geld? Und wir so, oh, wir hatten noch gar nicht, also wir hatten schon so grob gedacht, okay, bald irgendwann CSA steht quasi an, irgendwann als nächstes. Aber wir hatten eigentlich noch nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt das jetzt machen wollen. Aber es war dann halt, Sachen gehen dann immer doch recht schnell. Und ich so,
oh. Ich meine, ihr hattet ja auch Umsätze schon und ein kleines Team. Das heißt, ihr wart ja wahrscheinlich mehr oder weniger profitabel schon.
Genau, ich glaube, wir waren im Dezember, glaube ich, waren wir sogar profitabel. Es kommt mal ein bisschen drauf an, wie man das Accounting macht. Ob man das über ein Jahr verteilt oder in dem Monat und so. Aber genau, wir waren ein sehr kleines Team. Ich glaube, wir waren 6 Leute damals oder dann nachher 8. Also die CSA geraced haben. Genau, aber die im Prinzip war so, okay, die need more money, also braucht ihr mehr Geld? Und die ehrliche Antwort war eigentlich nein, weil wir waren ein kleines Team und so weiter. Und dann war es aber so ein bisschen, okay, so wie das halt dieser Markt, es kommt ja ein bisschen auf den Markt drauf an, bei uns halt quasi so, es gibt wahrscheinlich einen Vorteil, der First Mover zu sein, also der erste Markt zu sein. Das hat es vielleicht auch sowas gesehen in so Firmen wie Harvey zum Beispiel, auf der Legal-Seite, also machen so Legal AI, dass sie halt eine der Key-Gründe, warum sie gewinnen, ist nicht unbedingt, weil sie unbedingt das beste Produkt haben, sondern es ist eher so, dass sie halt mit den Top-Firmen arbeiten, in dem Law-Bereich quasi.
Ja.
Und das quasi benutzen und jetzt sagen, okay,
so
alle guten Leute, die arbeiten alle mit uns, wir sind der Standard und klar, du kannst es irgendwie, wenn du eine günstigere Zivile brauchst, kannst du zu einem anders gehen, aber wir sind halt the Go-To-Standard. So.
Ja.
Und ist vielleicht uns ein bisschen anders in unserem Markt, aber es ist auch in gewisser Weise ähnlich. Es gibt auch so diese Agencies, es gibt die großen Firmen, es gibt halt einfach ein sehr viel und man hat quasi gemerkt, dass es quasi umkippt. Auf einmal sind viele Firmen interessiert, waren deutlich mehr Leute interessiert, als wir irgendwie handeln könnten. Und es war so quasi der Moment, okay, wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir quasi erfolgreich sein wollen, wenn diese Opportunity wirklich wahrnehmen wollen, müssen wir jetzt sehr aggressiv vorgehen. Das war wirklich ein großer Switch, den wir jetzt auch, das machen wir jetzt gerade momentan. Also es ist wirklich jetzt auch erst ein paar Wochen her. Und seitdem haben wir jetzt auch viel, viel gehalten. Aber das war quasi von denen so, okay, Leute, ihr müsst jetzt, also auch von uns, aber auch schon auch von Investoren so, okay, now's the time, so jetzt müsst ihr quasi auch aggressiv vorgehen. Das ist quasi die ganze Idee von Venture Capital, dass man eben viel aggressiver sich verhalten kann, als wenn man jetzt auf die Umsätze angewiesen ist und erst warten muss, bis das Geld reinkommt, um neue Leute einzustellen. Und daher kommt es auch die Summe, wie jetzt die Summe zustande kommt. Im Endeffekt will halt dann irgendwie Sequoia ihren Anteil haben. Wir haben auch noch mit Conviction, einer anderen Firma, geredet, die hatten damals auch schon einen kleinen Betrag investiert vorher und wir haben auch den Partner dort richtig gemacht. Das heißt, die wollten auch noch ein Stück vom Kuchen quasi haben. Und dann ist auch immer gut, wenn man mehrere Leute hat, die so ein bisschen Competition haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind so, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahlen waren. Wahrscheinlich hat mir sowas gesagt, so 20 Millionen wäre ganz gut.
Ja.
Und dann war es aber dann so, okay, wir haben auch noch in den vorherigen Runden auch noch andere Investoren gehabt, die dann auch sagen, oh, ich will aber auch in der neuen Runde auch nochmal investieren. Mm. Und manchen haben wir auch schon versprochen oder gibt dann auch gewisse Terms, die eventuell sogar das Recht darauf haben und so weiter. Ja. Und dann, ja, im Prinzip ist es halt, wie gesagt, sehr binär. Und auf einmal waren alle, wir mussten ganz vielen Leuten quasi Nein sagen, dass sie, nein, wir haben keinen Platz für eine Runde und so weiter. Und dann wird halt die Runde ein bisschen größer, was im Endeffekt auch nicht so schlimm war, weil, wie gesagt, ich glaube, in diesem Markt ist es sehr gut, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren wahrscheinlich das Geld nicht ausgeben können, realistischerweise, aber halt eben aggressiv zu sein, ist einfach sehr, ist ein sehr guter Unlock quasi. Ja. Wir müssen uns quasi jetzt nicht allzu viel Gedanken machen, weil, also ist ja nicht nur, dass das Geld nicht in 2 Jahren ausgehen soll, aber es ist auch, wenn man jetzt irgendwie viele Leute einstellt und dann denen sagt, okay, in einem Jahr später, sagt man, okay, wir haben jetzt nur noch ein Jahr. Also das Geld würde jetzt in einem Jahr auslaufen. Willst du jetzt wirklich dieser Firma joinen oder nicht? Oder in 6 Monaten ist das Geld aus.
Ja, klar.
So, dann, ja, das ist also ein bisschen die Sicherheit zu haben.
Ja, unfassbar. Und ich meine, das ist ja ein ganz neues Skillset, das man eigentlich braucht. Am Anfang bist du ja so der Produkttyp und du bastelst da so ein bisschen und bist selbst ein Engineer und plötzlich musst du Teams aufbauen. Ja. Und hiert man dann auch so Senior-Leute, dann die einem dabei helfen, oder ist dann auch wirklich so ein Sequoia da und hält dich an der Hand? Wie nimmst du das wahr?
Ich meine, es ist schon als Gründer eine sehr interessante Reise, sage ich mal. Also ich würde sagen, alle 6 Monate ist mein Job komplett anders. Also wirklich von die erste Phase irgendwie, woran soll ich überhaupt arbeiten? Was sind überhaupt die Ideen quasi in dieser Phase? Dann irgendwie, okay, jetzt geht's irgendein Prototyp zu bilden, okay, also zu bauen, like wirklich so was zu entwickeln, dann irgendwie die ersten Leute einzustellen. Und mein Job auch, wie ich so meine Zeit täglich mache, hat sich sehr viel geändert. Und jetzt, genau, es geht's halt wirklich, ist quasi nochmal so ein Step-Change, wo auf einmal ist es, also momentan bin ich 50% meiner Zeit in Hiring, also Leute hauptsächlich, also ich bin hauptsächlich für Engineering, Product, Design zuständig, quasi hauptsächlich gute Programmierer quasi zu finden. In Sachen Senior-Leute, es kommt so ein bisschen drauf an, also für zum Beispiel für Engineering, also für Programmieren haben wir momentan ist es nicht geplant. Also ich glaube, da sind wir auch selber gut aufgestellt. Ja. Wir haben 2 Leute, die haben, einer hat, glaube ich, 10 Jahre Erfahrung, einer hat, glaube ich, 8 Jahre Erfahrung. Also ein bisschen, und dann haben wir auch sehr viele jüngere Leute, die super smart sind. Also haben so eine gute Mischung, würde ich sagen. Dass es sich quasi selbst reguliert. Vielleicht nächstes Jahr wird es schauen mit, aber momentan ist es quasi nicht so wichtig. An der Sales-Seite, also Go-to-Market-Seite, haben wir schon jetzt auch so einen Advisor, der in gewisser Weise ein bisschen kalibrieren kann, ein bisschen sagen kann, okay, das sind so die Standard, so setzt man irgendwie eine Quote für eine Sales-Position aus, und das sind so die Market-Sachen. Also da haben wir dann schon zum Teil Advisor, oder jetzt haben wir auf der Finanzseite haben wir jetzt halt auch jemanden angestellt, der
schon mal gemacht
hat. Ich weiß nicht, so 30 Jahre CFO für andere Firmen war. Also hat man schon in sehr speziellen Jobs haben wir schon dann die Experten. Aber ansonsten ist schon viel, liegt an uns. Und im Endeffekt ist doch, viele Firmen sind dann doch irgendwie sehr anders, oder du musst dann schon irgendwie seinen eigenen Weg finden. Ja. Klar, für Sachen wie Finanzen vielleicht nicht, da muss man vielleicht nicht seinen eigenen Weg finden. Da muss man einfach eher so Standardsachen machen, aber dann gerade was das Produkt, aber auch selbst irgendwie Sachen wie Hiring. Wir haben jetzt einen Recruiter, der fängt am Montag an. Aber selbst dann, muss ich sagen, sind wir immer noch die sagen, okay, lass aber jetzt mal ein ganz neues Konzept machen. Wir müssen es anders machen, wir müssen es herausstellen. Wir können nicht einfach das machen, was alle anderen auch machen. Und deshalb muss man da als Gründer, glaube ich, immer noch sehr, sehr lange, sehr aktiv bleiben. Und ich glaube, wenn man das nicht mehr ist, dann wird die Firma so langsam...
Ja. Founder-Mode, ne?
Founder-Mode, genau.
Eine Sache, die ich noch von Sequoia wissen möchte. Es gibt ja so einige Investoren, die geben dir einfach nur Geld und dann hört man so ein bisschen gar nichts mehr von denen. Und Sequoia macht ja wirklich auch viel, ne? Wenn die dann halt mal reingehen und die Conviction haben. Und ich hatte jetzt gesehen, irgendwie bei LinkedIn, deswegen bin ich auch wieder auf dich aufmerksam geworden, ehrlicherweise, aber dass du da irgendwie zwischen hier Nvidias Jensen Huang und dann Sam Altman, die haben irgendwie vor und hinter dir präsentiert. Das sind ja irre Erlebnisse, die man plötzlich hat.
Ja, ich meine, das war eine spannende Sache. Aber das Interessante ist, es gibt verschiedene Stadien von der Firma. So gerade pre-PMF, also bevor man quasi wirklich was gefunden hat, was irgendwie skaliert.
Product Market Fit,
genau. Sind die meisten Investoren nicht sonderlich hilfreich, würde ich sagen. Ja. Also wir haben uns mit denen getroffen, die haben auch gute Rat gegeben, aber im Prinzip musst du das selber irgendwie rausfinden, was kannst du arbeiten, weil kein anderer kann dir das abnehmen. Absolut. Im Prinzip. Jetzt gerade, wenn wir eben die Firma skalieren, ist unglaublich hilfreich, was sie halt, also sie wissen halt eben genau, okay, für diese Rolle, was ich für Finanzen, da sollte halt jemand nehmen, der jetzt kein New Grad, sondern nehmt halt den, haben auch ein Netzwerk, sagen, okay, wie evaluiert man jetzt überhaupt jemanden in irgendeinem Job, wo man selber keine Ahnung hat, können dann auch verbinden, entweder selber sagen, okay, darauf sollt ihr achten, oder ich verbinde dich mit einem von meinen Portfolio-Companies, die das halt 5 Jahre gemacht haben und als Level-Set oder so weiter. Also das ist natürlich ein sehr guter Value-Prop. Die Hauptding ist einfach nur die Erfahrung. Oder was zum Beispiel bei Brian, also wir arbeiten mit Brian und Charlie von Sequoia, und das Interessante ist immer, das, was mich am Anfang am meisten überzeugt hat, ist so, man redet, also wirklich in unseren monatlichen Meetings, nach 2 Minuten weiß Brian so, okay, das ist die Sache, an der ihr momentan arbeiten müsst. Und wir so, ja, das recht. Also, und ich denke mir so, er hat so wenig Kontext eigentlich von unserer Firma. Er weiß, immer so monatlich kriegt er mal eine halbe Stunde ein Update. Aber trotzdem hat er irgendwie so gutes Gefühl. Wir müssen eigentlich gar nicht viel sagen. Dass er sagt, ja, okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ihr momentan arbeitet. Ihr müsst dran arbeiten, was ich der Thought Leader zu sein und in dem Space und so weiter. Ich so, ja, Ja, das stimmt. Und oft ist ja ein bisschen auch so ein bisschen seiner Zeit voraus. Also, ja, wir müssen aber, wir haben ganz viele Burning Fires, die wir irgendwie dran arbeiten müssen. Aber so, ja, macht ihr das mal, aber dann müsst ihr schauen, dass ihr dahin geht.
Ja.
Und ich glaube, das sind immer diese kleinen Nudges, die natürlich können sie es am Day-to-Day nicht viel machen, das muss man alles selber machen, aber Klar. Halt so orientieren, da wollt ihr hingehen. Das ist immer hilfreich.
Ja.
Und dann nochmal zu diesem AI-Ascent, das war jetzt vor 2 Wochen. Sequoia macht so einmal im Jahr so ein Event, wo sie dann ihre Portfoliogründer, ein paar andere Leute auch einladen und dann so ein paar Speaker auch hatten. Und das war, sie hatten mich auch gefragt, möchtest du bei unserem Event irgendwie eine Demo machen? Da habe ich dann gesagt, ja, klar, gerne.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann die Einladung gesehen und so, okay, erste Speaker, Fireside Chat, Jensen Huang, dann Demos, und zwar nicht nur ich, das waren, glaube ich, 3 oder 4 Demos, die so kurz waren, wie ihre Produkte vorgestellt haben, und danach war dann Sam Altman dran
Ja. Mit
einer Fireside Chat. Und ich so, oh ja, okay. Ein gutes Line-up. Und ja, das war sehr cool. Das Interessante ist halt bei unserer Firma, dass fast alle Firmen wollen ihre Kunden besser verstehen.
Absolut.
Und deshalb war es auch super relevant eigentlich für, also klar, natürlich ist der Engel da so, okay, was kann man Cooles mit AI machen? Das war so ein bisschen die Idee von dem AI-Cent. So, was kann man, was sind die Firmen, wie kann man das benutzen und so weiter. Aber gleichzeitig sind auch alle von denen potenzielle Kunden. Also ganz viele Nachrichten auch bekommen und finden, die sagen, ja, wir sollten sowas benutzen, warum machen wir, wie du bei LinkedIn erzählt hast, wieso machen wir diesen Prozess und zahlen $100,000 und dann sprechen wir mit 10 Leuten.
Ja, also ich meine, wenn man einmal von euch hört und in dem Bereich ist, gibt es ja eigentlich keinen Grund, das nicht auszuprobieren. Ne? Und das ist halt, ja, das ist der Product Market Fit am Ende des Tages. Ne?
Genau.
Ja. Lass mal ganz kurz so ein bisschen über Deutschland sprechen. Ich meine, du hast ja nie da gearbeitet, deswegen kannst du wahrscheinlich gar nicht so eine richtige Perspektive darauf bilden, aber das interessiert natürlich immer die Leute. Glaubst du, dass so eine Firma auch in Deutschland hätte entstehen können? Oder könntest du dir auch vorstellen zu sagen, weißt du was, Deutschland ist jetzt ein Markt für uns, ich ziehe da wieder hin? Oder glaubst du schon, nein, this is the place to be?
Ja, sehr schwierig, würde ich sagen. Ja. Also ich meine, ich mag Deutschland, denn ich wünschte, es wäre anders. Aber ich glaube, wenn man in diesem, vielleicht für Consumer oder für gewisse Branchen ist es wahrscheinlich anders. Ich würde sagen, für unsere Branche, wo wir halt eben so B2B, wenn man sich anschaut, wie viel, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber wie viel, was die Prozentzahl an irgendwie B2B-Software-Spend ist, USA wahrscheinlich bei so 50% oder so, ich weiß nicht genau, aber die großen Firmen, also sowas, alles wie eben diese Googles und Microsofts und Canva und so weiter, Canva ist jetzt sogar eine australische Firma,
ja.
Schlechtes Beispiel, aber die meisten großen Consumer-Firmen zum Beispiel sind halt in den USA.
Ja.
Natürlich kann man theoretisch auch von Europa an die verkaufen, aber ist halt Timezones sind schwieriger. Auch generell so diese, dann sind wir halt mal zu dem Google-Event in irgendwo in der South Bay halt mal selber hingefahren und dort präsentiert. Das sind so diese kleinen Sachen, die wahrscheinlich doch im Endeffekt den Unterschied machen, weil es gibt dann eben noch viele Firmen, die was Ähnliches machen, aber dann gibt es halt ein paar Firmen, die halt durch ganz viele kleinere Details halt eben sich durchsetzen. Und wir haben auch ein paar Kunden in Europa, aber nicht so viele Kunden in Deutschland momentan.
Mhm.
Ich glaube, da ist auch so ein bisschen vielleicht sind Kunden auch ein bisschen in Deutschland ein bisschen vorsichtiger und sagen, es gibt natürlich, was wir machen, ist ein bisschen neuartig. So, jetzt schicke ich meinen Kunden jetzt auf einmal so eine AI, die mit denen redet, und was, wenn die was Falsches sagt, was, wenn irgendwas schief geht. Ist dein
Server in Deutschland?
Genau, sind die Daten in Deutschland und so weiter gespeichert? Und es gibt so ein paar Hindernisse, was wahrscheinlich, es schwierig macht.
Ja, ich verstehe ich. Ne? Ich meine, deswegen bin ich auch hier. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn du so ein bisschen auf dein eigenes Toolset so guckst, aber das interessiert die Leute ja immer. Ne? Jeder fragt ja immer, ja, wie kann ich denn jetzt mit AI arbeiten und so? Und das sind immer die Fragen, die ich irgendwie 100-mal gestellt bekomme. Was sind so Tools, die du sonst so nutzt, außerhalb natürlich von eurem eigenen Produkt? Was ist so in deinem Stack?
Weißt du, interessant. Also ich meine, bis vor einiger Zeit habe ich sehr viel Zeit auch noch wirklich programmiert.
Ja.
Zurzeit mache ich das gar nicht so viel. Was interessant ist, gibt es die neuen Sachen. Sie hatten zum Beispiel mit OpenAI, hatten so eine Testversion von Codex, deren Software Engineering Agent, was jetzt neulich auch öffentlich
released haben. Ja, das ist jetzt Mitte Mai erst released worden, ne? Ich glaube am 17. oder so, also erst vor ein paar
Woche
Tagen.
Oder so,
genau.
Was irgendwie interessant ist, weil für jemanden wie ich, der jetzt quasi nicht mehr so viel Zeit in der Codebase selber verbringt, zumindest die Idee ist sehr gut, dass man eben in natürlicher Sprache einfach sagen kann, okay, ich möchte das ändern. Man muss wahrscheinlich schon, also ich habe schon noch ein gutes Verständnis von, wie der Code aufgebaut ist, was die Probleme sind, und kann dann sagen, okay, wir möchten das so lösen, und das sind so grob die Sachen, aber halt eben nicht mehr unbedingt genug Zeit, die alle Details rauszumachen. ist auf jeden Fall sehr spannend. Ehrlicherweise klappt es noch nicht wirklich. Also die Idee ist da. Die Models, ist es schon besser als zum Beispiel jetzt Devin, also Cognition, ja, und einige andere Tools in dem Bereich, würde ich sagen. In manchen Weisen, manchmal ist es auch schlechter. Ja. Aber ich glaube, das ist eine richtig spannende Geschichte. Wie gesagt, es klappt noch nicht wirklich. Muss momentan immer noch sehr viel, mehr als 50% selber dann doch noch machen. Ja. Zumindest in meinen Tests. Kommt ein bisschen an, wie komplex die Tasks sind. Aber das ist, denke ich, wie es in der Zukunft sein wird. Dass ich dann halt sagen kann, okay, dieses Feature, gerade wenn es kleinere Sachen sind, mach das mal bitte. Und dann PSD Codebase und dann machen PR, dann schauen wir vielleicht nochmal drüber und testen es nochmal. Aber im Prinzip wird es dann halt so sein. Oder es kommt ein Bug-Request in unserem Slack rein. Ich sage dann nur add Devin oder add Cognition, add Codex, was auch immer.
Ja.
Und dann wird der Bug behoben. Das war auch so auf der Engineering-Seite. Sonst natürlich, ja, Cursor und so weiter. Ja, andere Tools. Es gibt ganz viele natürlich so Meeting-Recorders und so weiter.
Ja,
ich benutze da Granola, aber ja, keine speziellen Nischen-Tools, würde ich sagen.
Gut, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch gar nicht so hart den Use Case, dass du den Flow optimieren musst, weil viel Inbound wahrscheinlich jetzt auch kommt, ne, und ihren wahrscheinlich eher Feuer löscht und hinterher rennt und die Kunden onzuboarden. Das ist natürlich eine schöne Situation.
Ja, momentan ist wirklich sehr viel priorisieren, weil halt jetzt gerade auch unserem Announcement und weil es halt eben so eine sehr breite Audience hat, weil wirklich alle Firmen sagen, ja, das wollen wir nutzen.
Ja.
Was natürlich für uns gut ist momentan.
Also liebe Hörer, meldet euch nicht, er hat gerade keine Zeit.
Sorry Leute, wenn wir uns nicht melden, irgendwann, wir stellen mehr Leute ein, dann können wir hoffentlich auch mehr Kunden an.
Also ihr habt ja kein Sales Onboarding, sondern man muss schon noch durch einen Sales Call gehen.
Ja, das ist so eine Sache. Wir arbeiten hart daran, dass wir das ändern, dass wir wirklich auch ein Self-Serve, wir haben es mal überlegt oder probiert. Das Problem ist halt eben, dass es auch einen gewissen Grund gibt, warum es normalerweise eben diese Consultants gibt, weil es eben ein recht komplizierter Prozess ist. Und wenn man eben nicht so sehr damit vertraut ist, ist halt einfach was zu machen, wo man nachher das nicht ein erfolgreiches Projekt ist im Endeffekt. Und das wollen wir eben verhindern, dass wir momentan immer noch jemanden haben, der sagt, macht euer Use Case Sinn, werdet ihr erfolgreich sein, und wenn ihr nicht erfolgreich sein wird, dann sagen wir lieber nein. Vielleicht später, wenn wir alle Tools haben, dass wir euren Use Case auch wirklich supporten können, anstatt dass wir die Leute anlassen, die probieren was aus, was nicht gut funktioniert, weil wir es noch nicht vollständig unterstützen, und dann
Okay, ja, verstehe. Es ist immer diese Abwägung, ne, wie man richtig geht. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Also einmal ist ja immer so, ich meine, du bist jetzt noch so jung, deswegen ist die Frage eigentlich so ein bisschen hinfällig, aber das frage ich immer ganz gerne, wenn man deinem 18-jährigen Ich oder so nochmal so eine Empfehlung geben würde. Ne? Bei dir hat ja alles super gut funktioniert, aber wenn jetzt junge Leute zuhören hier, was empfiehlst du denen? Sagst du auch so, ey, auf jeden Fall USA oder also was sind so die zwei, drei Sachen, die du den Leuten so mitgibst, wenn die nachfragen, wie soll ich denn mein Leben gestalten?
Ja, ich glaube, eine Sache ist höhere Ziele setzen.
Mhm.
Ist wirklich so, also ich hatte damals, wie gesagt, nie wirklich gedacht, dass ich irgendwie nach Harvard komme oder in die USA oder Sequoia, alles diese Sachen sind so, ja, ich glaube, man kann mehr erreichen, als man vielleicht denkt, wenn man es wirklich will.
Ja.
Und ist vielleicht auch ein bisschen so, gerade in Deutschland ist das Klima, ist so ein bisschen andere Mentalität. Hier ist es eher so, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwas ganz Verrücktes machen, sagen alle, ja, cool, probier es wenigstens.
Ja.
In Deutschland sagen alle, was ist das denn für eine Idee, das schaffst du doch niemals.
Ja.
Also auch so unterbewusst traut man sich vielleicht nicht überhaupt so sehr ambitioniert unbedingt zu sein. Zumindest in dem Umfeld, wo ich war. Es gibt natürlich auch andere Kreise. Ja. Aber verbunden damit ist quasi auch, die Leute, mit denen man sich umgibt, sind halt sehr wichtig. Wie gesagt, bei mir war es der größte Shift dadurch, dass ich durch diese Programmierwettbewerbe dieses neues Umfeld kennengelernt habe von wirklich smarten Leuten, die gesagt haben, ja, ich will an die beste Uni. Und dann, ja, okay, klar, dann will man das natürlich auch.
Ja.
Und es gibt natürlich in jeder Community, also auch wenn man jetzt an der Uni studiert, gibt es bestimmt Leute, die sich sehr dafür interessieren. Und dann vielleicht das Letzte, es geht vielleicht ein bisschen mehr in Sachen, wenn irgendwie Startup und Side-Projects bauen. Also wenn man jetzt irgendwie jung ist, wie gesagt, ich habe super viele Sachen gebaut und sehr viel kommt daher, es bringt sehr viel, wirklich Sachen auch zu Ende zu bringen oder wirklich Sachen an den Markt zu bringen, ist nochmal eine ganz andere Sache als nur eine Idee, nur so ein Prototyp.
Ja.
Weil die, auch bei unserem aktuellen Produkt, ich würde sagen, warum es momentan erfolgreich ist und vielleicht besser als irgendwelche anderen Konkurrenzprodukte, ist halt wirklich, die Details müssen richtig sein. Gerade auch mit den AI. Es wird immer einfacher, irgendwie ein Prototyp, der irgendwie funktioniert, zu bauen. Aber wirklich was zu bauen, was gut funktioniert, ist nochmal so viel schwieriger. Aber auch so viel man lernt auch nochmal so viel mehr und es ist auch so viel mehr Value für den Benutzer, wenn das wirklich gut funktioniert. Ja. Das ist wirklich der Unterschied zwischen, ja, es funktioniert oder es funktioniert nicht, ist wirklich nur die Details. Also wirklich tiefgehen, wirklich Sachen rausbringen, nicht nur für sich selber, wenn man irgendwas es baut, versuchen wirklich Sinn zu bekommen, wirklich an den Details wirklich arbeiten, high bar for quality. Ja. Ich glaube, das bringt einem sehr viel. Und auch wenn wir Leute einstellen, wenn ich jemanden habe, der ein Projekt hat, was super cool ist, dann ist es super interessant.
Ich frage Leute immer, in welchem Bereich sie irgendwie so to the 1% gehören. So, ja, ne? Genau, weil jeder hat ja vielleicht irgendwie so ein Skill, was nicht unbedingt auf dem, sagen wir, auf dem LinkedIn-Profil steht oder so, was mich zu meiner letzten Frage bringt. Was bist du noch mehr als das, was auf deinem LinkedIn-Profil steht? Gibt's noch irgendwas, wo du so eine riesen Passion hast, was du außer Programmieren und Software bauen kannst?
Ich mag auch, also vielleicht nochmal, um den Kreis zu schließen, meine Eltern, wir hatten damals angefangen, sind Mathelehrer und sie haben noch ein zweites Fach, das zweite Fach ist Sport.
Ja.
Und das ist auch bei mir auch irgendwie durch die Gene gekommen. Also ich bin auch sehr, sag mal, sportlich ambitioniert. Hab früher Leichtathletik gemacht, so Zehnkampf.
Oh wow.
Mittlerweile nicht mehr, aber bin auch viel Laufen. Jetzt seit letztem Jahr habe ich mit Fahrradfahren, so Roadbiking, also Rennradfahren gemacht. Und ist natürlich hier eine super Umgebung in San Francisco. Da bin ich dann auch recht competitive.
Was ist deine Bestzeit an Hawk Hill? Das ist noch die wichtigste Frage.
Unter 8 Minuten.
Oh, das ist unfassbar gut.
Das ist schon ganz okay.
Das ist
ich finde, hätte ein bisschen mehr Zeit. Das Problem beim Fahrradfahren ist, man braucht recht viel Zeit im Vergleich zum Laufen. Man muss einfach viel Zeit auf dem Rad verbringen. Ja. Das fehlt momentan ein bisschen.
Also nur mal so als Comparison, meine Bestzeit liegt bei 9,15 und das ist unter 8 Minuten ist schon wirklich Weltklasse. Du wiegst auch ein bisschen weniger und bist halb so alt wie ich, insofern ist das okay.
Ja, ich glaube, die besten Leute sind, glaube ich, bei sechs Minuten.
Ja, genau. Also man kann Leute, die das nicht kennen, das ist hier so die Zeit, die sich jeder Fahrradfahrer sozusagen misst. Da fährt man die Golden-Gelb-Brücke rüber und dann links den Berg hoch und dieser Berg, das ist sozusagen die Maßeinheit. Das ist wieder 100 Meter Lauf sozusagen. Ja, ja Mensch, was für eine Reise, Florian. Also ich finde das so beeindruckend, dass du in so kurzer Zeit ich so eine Blitzkarriere jetzt hier hinlegst und ich werde das weiter verfolgen und ich ärgere mich sehr, dass ich nicht bei dem Hackathon damals mitbekommen habe, dass man da irgendwo investieren kann. Insofern ja, alles Gute wünsche ich dir und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, super. Hat Spaß gemacht.
Das war Florian Jüngermann, Gründer von Listen Labs, Harvard-Absolvent, AI-Pionier und vielleicht auch ein bisschen Role Model für eine neue Generation von Gründern aus Deutschland. Präsentiert wird dieser Podcast von Learn.xyz, meiner Firma hier in San Francisco. Und wir bei Learn sorgen dafür, dass eure Mitarbeiter Corporate Learning lieben. Manche Kunden nennen uns auch das Duolingo des Corporate Learnings. Probiert es selber aus. Für Teams von bis zu 10 Personen immer kostenlos. Einfach einen Account anlegen auf www.learn.xyz. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie doch einfach mal in einer eurer vielen WhatsApp-Gruppen oder lasst mir eine Bewertung da. Das würde mir echt super, super viel helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in spätestens 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.